Ja, hallo, liebe Leute. Heute zieht es uns wieder in die Pegasus-Galaxie. Stargate Atlantis ist dran mit einer neuen Folge und natürlich auch mit einem neuen Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo. Wobei das stimmt sogar stellenweise. Wir machen das ja relativ lange. Hm. Ich glaube, der Körper erneuert sich innerhalb von 7 Jahren einmal komplett oder so.
Kommen wir bald in die Region, das stimmt. Ja. Ich wusste jetzt mit der Überweise, das ist so, du fängst einen Satz an und da weißt du nicht, wo du hin willst. Aber das bleibt so drin, das ist doch alles ganz entspannt. Genau, ich habe mal geguckt wie ein Feedback, weil ich meinte, da war ein bisschen was, jetzt nicht viel, aber und ja, tatsächlich war da was, was ich die letzten Mal vielleicht nicht so beachtet hatte auf Blue Sky. Da muss ich mal gucken, da sieht man ja immer die Kommentare. Zur Folge Camelot. Schub oder hat ein GIF gepostet, Pleroide, nämlich Grüße gehen raus. Was ist das? Also dieses Rambo-GIF, ne? Ein Knicklicht und ihr wisst, was ist das? Was tut es, ne? Und es leuchtet blau. Das hatten wir auch schon 1, 2, 3 Mal, glaube ich.
Die wichtigen Fragen, ne? Warum liegt hier Stroh rum? Ja. Warum hast du eine Maske auf?
Die wichtigen Fragen auf jeden Fall geklärt. Und dann zu der Episode Die Verbündeten SKA. Schrieb Putzi auf Blue Sky auch Carsten und Radek sind immer für einen Lacher gut. Ich liebe den Dialekt bei beiden im Original, der Schotte und der Tscheche. Lol. Ja, das ist eine Sprachkombi, die ja vielleicht nicht so üblich ist, aber auf Atlantis schon. Genau, dann schrieb noch unter die Folge Fleisch und Blut, das ist ja SG1. Anders Edwards, love a good SG1 deep dive, especially when TL gets a fresh cut. Ja, da hat er dann ja nämlich auch eine andere Frisur gehabt. Ihr werdet euch bestimmt daran erinnern. Genau, das waren die Kleinigkeiten. Interessant, dass es alles auf Blue Sky war. Das dazu, gerne sendet uns mehr Sachen, dann lesen wir die auch vor. Ja, Thomas kann ja mal vorlesen, wie die heutige Episode im Original heißt.
Misbegotten.
Genau, im Deutschen ein schlechter Plan. Ja, den gibt es bei Stargate immer mal. Und die Sprachvarianten habe ich mir hier oben. Ach so, genau. Im Russischen... Also übersetzt ins Deutsche hatte ich es eigentlich, aber jetzt steht es hier auf Englisch, okay, illegitimate, ich kann es gar nicht aussprechen, Ungarisch ausgeschlossen, Französisch Transformation, ja. Die Japaner haben es wie immer, früher die Deutschen gemacht, wenn sie die ganzen Sachen verraten, so. Menschlicher Race oder Form Race, so, ja, okay.
Aber das ist ja diesmal interessant, ne? Also jeder hat ja was völlig anderes. Also Misbegotten heißt ja übersetzt schlecht geraten, ne? Also irgendwie nur so erziehungstechnisch irgendwie sowas. Also das hat ja überhaupt nichts anderen mit den ganzen Touch. Anderen.
Ja, also es ist irgendwie heute sehr wild auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Und zu den Ausstrahlungssachen, jetzt in den USA zuerst erschien am 21. Juli 2006, Sci-Fi Channel wie immer, dann Kanada 2006 am 18. September, The Movie Network und dann Großbritannien auf Sky One am 25. Oktober 2006 und zu uns kam es natürlich rüber via RTL 2 am 24. Oktober 2007. Also knapp ein Jahr später als in Großbritannien. Interessant.
Ja, und dann, ja eigentlich so eine sprachige Sprache, den muss man dann...
musste erst jahrelang setzen. Australien auf Channel 7 am 28. Februar 2008. Also die haben jetzt auch manchmal drin hier in der Übersicht. Und Japan AXN 22. Oktober 2008, die kriegen das ja immer zuletzt, jedenfalls von den Ländern, was ich hier einsehen kann. Geschrieben hat das Ding, wo sind wir hier, Joseph Malozzi und Paul Mooney, Regie Martin Wood, Quote 0,98 Millionen, 6,9% Senderanteil. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie, was, ja, ist alles ganz im normalen Rahmen, würde ich sagen. Genau, dann gibt es noch was zum, also es gibt ja, das haben wir schon öfter gehabt, so Arbeitstitel oder so, die wechseln dann und das ist hier auch der Fall, also das Ding hatte lange diesen Arbeitstitel The Grapes of Wrath, das sollte eine Anspielung wohl auf John Steinbecks The Grapes of Wrath sein, mein Gott, kann ich sprechen, ja, und Paul Mooney hat dann den Titel Begotten irgendwie rausgekratzt und wenig später wurde es dann auf Misbegotten, ja, nochmal abgeändert, verfeinert, wie auch immer man es nennen mag. Ja, genau. So viel dazu. Also da gab es auch ein bisschen hin und her. Das ist aber in so einem Arbeitsschreibprozess ganz normal. Nur manchmal wissen wir nicht, wie immer die Vordinger hießen. Ne? Das wissen wir nur manchmal. Thomas, wir gehen rein. Wo geht's los? Was Bekanntes?
Wir haben wieder üblichen Flashback, also was heißt Flashback, ne? Previously on, das schenken wir uns. Es geht im heimischen Stargate Center los im Giant Mountain, nicht in einem Korridor, diesmal im Kontrollraum. In einem Kontrollraum wollte ich schon sagen, aber da haben wir nur einen. Liz wartet da, es geht das Wurmloch auf. Harriman berichtet das auch, auf wo man es sehen kann. Na, so von wegen, er würde die Iris offen machen. Receiving Video Transmission. Interessant, er sagte hier an der Stelle nicht von wegen, ne, Receiving ne, IDC oder sowas. Also ja, ne, du könntest das Ding, ne, du bist verabredet, ne, du könntest das Ding zur gewählten Zeit einfach aufgehen lassen. Aber was ich weiß, wenn zufällig der Uri vor der Tür steht oder sowas, ist das dann vielleicht ein bisschen doof. Das ist ein bisschen hier Schlampense bei den Sicherheitsmaßnahmen. Ja, wir sind hier auf einem Monitor. Ja, ne, hier erzählt dann, ne, das Atlantis und ne, Liz dann, ja, ich bin hier. Was denn mit deinen, was denn mit unseren Leuten? Und Tila, ja, ja, ne, ist irgendwie das Hive-Schiff, was sie da tracken würden. Wobei, das ist auch irgendwie albern. Also, any word about our people? Und dann kommt dann so von wegen, das Hive-Schiff ist immer noch auf Track. Also, man hat eigentlich, müsste die Antwort ja sein, so wegen, wir haben nichts von unseren Leuten gehört, aber sie geht hier direkt auf das Hive-Schiff ein, was immer noch auf Kurs auf Atlantis hat, wird hier in Kürze ankommen. Und Liz befiehlt dann, activate the cloak. Und also die Unterhaltung wechselt jetzt von Atlantis immer hin und her ins Stargate Center. Ne? Tila sagt zum Techniker, hier proceed. Und dann sehen wir dann Atlantis, wie es verschwindet. Scheinbar. Der Chuck sagt dann auch, hier, cloak is engaged. Und Liz erkundigt sich dann nach den Defenses. Und ja, man hätte irgendwie die Railgun alle bemannt und alle sind einsatzfähig. Und Dr. Beckett säße im Drone-Control-Chair. Und ja, Liz will durchgestellt werden. Man sieht dann Beckett im Chair-Room, der da ja wie immer so ein bisschen wie ein Häufchen Elend sitzt. Also er macht das ja nicht so sonderlich gerne. Liz spricht ihn an und ne, wie geht's dir? Und ja, ganz, ganz toll, ne, wie geht's dir? Und auch hier wechselt es dann wieder die Konversation. Ne, und sie sagt dann, ne, tut mir leid, dass ich dich jetzt in diese Position bringen muss, aber du bist die einzige Person jenseits von, abseits von Colonel Shepard, die und General O'Neill, die hier schon mal eine Drohne abgefeuert haben, aus diesem Sitz heraus. Hier bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Also ja, dass das die drei vielleicht gemacht haben, okay, aber mittlerweile sollte die Gentherapie doch bei allen angeschlagen haben. Warum üben die sowas nicht?
Das wäre
Na,
sinnvoll,
also,
weil es ist ja eine reelle Bedrohung immer mal und ja, das könnte man
ja,
schon mal
also
üben.
dass man da immer dann Beckett da drauf setzt, wenn Shepard nicht da ist, ne? Und wir
Ja.
wissen, wie Beckett da, ne, so wegen, der hat ja auch schon ganz viel Unsinn damit gemacht. Also ich weiß nicht, ob das so die sinnvollste Taktik ist, da ein Beckett reinzusetzen. Man hätte vorher einfach ein bisschen üben müssen. Also noch irgendwer militärischer Hintergrund, der vielleicht noch ein bisschen Ahnung hat, wo man hinschießen müsste oder so, nicht wild durch die Gegend. Wie dem auch sei, hat man hier verschnarcht. Die Schulungsangebote sind auf Atlantis scheinbar nicht so dolle. Und na, er sagt das nämlich auch, ne? Das letzte Mal hatte ich sogar fast zwei Leute getötet, als ich das letzte Mal gemacht habe. Liz ist sich aber sicher, er würde das wohl schaffen. Und Beckett will sich da so ein bisschen rauswickeln und sagt dann, ja, ist das überhaupt nötig? Ne, wir haben doch die Cloak ab und ne, die würden uns auch eh nicht finden. Und ja, sie würde im Normalfall zustimmen, sagt sie. Und aber das Schiff ist viel, viel schneller, als wir das bei einem normalen Hive-Schiff bisher gesehen haben. Das ist entweder das Ding, was hinter die Daedalus her war, oder die haben diese Informationen dann mit den anderen Rays geteilt. Und ja, wie dem auch sei, so von wegen, die Cloak könnte uns jetzt hier gegebenenfalls nicht so viel Schutz. Ich weiß nicht, was die damit zu tun. Also, ich. Ne, also, wie kommt sie denn jetzt darauf, nur wenn man irgendwie Technologie, warum die jetzt schneller sind, warum die Cloak jetzt irgendwie nicht so funktionieren würde oder weniger? Also, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, sehr, 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 sehr merkwürdig, aber okay. Beckett ist auch hellauf begeistert, das sieht man ihm an. Im Weltraum über Atlantis sehen wir das Raumschiff, wie es aus dem Hyperspace kommt. Und Chuck hat das auch auf seinen Scannern gesehen. Ja, Dr. Beckett soll sich bereithalten, sagt dann Teela. Und ja, nur, es passiert erstmal nicht, wir wechseln ein bisschen. Einmal Chair Room, Beckett, der da erwartungsgespannt sitzt. Ne? Wir sehen im Gate Room, im heimischen Gate Room, Weir und Terryman, die da irgendwie auf News warten. Und im atlantischen Gate Room bekommt man plötzlich ein Signal rein, sagt der Tschuck, und Shepard dann: Ja, hier Atlantis, das ist Shepard, ne? Komm hin, komm hin. Und oh ja, hier John will an Teela wissen, und Liz ist auf der anderen Seite auch total überrascht. Na, wir haben hier kein Essen, kein Wasser und haben wohl ein paar Tage lang nicht so unbedingt viel geschlafen, sagt Shepard, ne? Aber wir haben es geschafft. Jetzt wäre aber übrigens kein guter Zeitpunkt, um auf uns zu feuern auf der Hive-Schiff-Brücke. Und also, wie gesagt, die Gespräche wechseln so hin und her, ne? Shepard führt das noch weiter aus und sagt, ne? Wir wollen ja nicht hier unser neues Hive-Schiff irgendwie kaputt machen. Dann kommen die Opening Credits. Wir sehen im Weltraum über Atlantis, dass die Daedalus sich vom Hive-Schiff löst und runter zum Planeten fliegt. Auf dem Hive-Schiff sind Shepard und achso, ja, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Shepard und Beckett laufen nämlich durch einen Hive-Schiff-Korridor und wir hören Caldwell. Wobei das auch irgendwie, habe ich da irgendwas passt? Also steht das auch bei dir? Habe ich irgendwie.
Es gibt leider kein deutsches Transkript. Ich habe das,
Ja, okay.
ja,
Ne, weil
genau.
hier im Transkript steht, Shepard und Beckett laufen durch den Korridor. Aber Caldwell sagt dann, ne, über Comms, auf dem Wegen, ne, we are clear. Also sie haben sich gelöst. Wie ist denn Beckett jetzt innerhalb von 3 Sekunden da hochgekommen? Haben die den einfach so hochgebeamt? Aus
Ja.
seinem Stuhl? Das macht keinen Sinn. Also, ne, also die Daedalus, we are clear, das hätte man sich an der Stelle irgendwie schenken können. Ja, also Beckett ist da irgendwie hochgekommen. Shepard entschuldigt sich bei Beckett auch und sagt dann, hier, so viel tut mir leid, hier, Subspace Communications waren down. Und ja, Beckett beschwert sich, ja, ich war so kurz davor, euch aus dem Weltraum zu blasen. Und ja, du hast dich gut zurückgehalten, ne, so von wegen, das macht mich doch hier irgendwie happy und gibt mir Sicherheit fürs nächste Mal. Nee, nächstes Mal, Beckett, nein, 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 nein. Ja. Ja, so von wegen Shepard, ne? Und dann geht Shepard auch nochmal auf das ein, was ich gerade gesagt habe. Der Retrovirus hat ja gut funktioniert. Wie gesagt, dann hättest du auch andere Leute und also die Unterhaltung ist wirklich, wirklich merkwürdig. Ne? So von wegen, weil Beckett sich dann erkundigt, ja, wie viele gibt's denn mittlerweile? Hey, das sollte Beckett als Arzt doch am ehesten wissen, wem er alles schon diese Therapie angedeihen hat lassen und wie viele da bei wie vielen das angeschlagen hat. Weil Shepard erklärte, ja, ein paar, also wir haben noch nicht hier eine ganze Brigade, aber ein paar Leute. Ach so, die andere Gentherapie. Ah, jetzt, ja, okay. Ne, es geht natürlich um die Race. Sie sagen hier Gentherapie, aber das ist ja eigentlich der Virus, den sie. Ja, ne, Shepard sagt, ne, das ganze Schiff war jetzt nicht voll besetzt, ne, aber gibt wohl ein paar und dann kommen sie an eine Tür rein und wir sehen dann haufenweise Race in Stasis dahinter. Ja, da sind ein paar wenige, ja, sind ja gerade mal 200 oder ein bisschen unter 200. Wir haben noch ein paar Kampf getötet. Ein paar Leute haben sich auch gegenseitig getötet, als sie das Gas angefangen hat, sie zu verändern. Und wir hatten wohl Glück und ein Hive-Schiff wie dieses hätte auch Tausende tragen können. Im Chine Mountain geht es weiter. Liz in ihrem ja, Gastbüro. Wulzi sitzt vor ihr auf einem Stühlchen, suppelt einen Kaffee und ja, so von wegen, ja, hier, ne, er will hier nicht irgendwie über Moralitäten irgendwie langweilen und das IOA hat jetzt irgendwie keine offizielle Position in dieser Sache. Ja, sagt Liz, ne, also wenn sie eine harte Entscheidung treffen sollen, dann haben sie plötzlich keine Meinung. Ja, sagt Wulzi, ne, also das Leben von 200 Wraiths ist jetzt nicht so, also früheren Wraiths ist jetzt nicht so ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Na, aber so wie du die letzte Krise gemeistert hast und werden sie sich der Autorität wohl doch unterwerfen und Wulzi führt dann weiter aus und da gibt es dann immer noch hier irgendwie Intelligence, dass man da überhaupt das Hive-Schiff in Beschlag nehmen hätte können und dass man das irgendwie, dass sie hier irgendwie die Schaltpläne nicht haben, an andere Race-Kolonien abgeben können. Und ja, Liz sagt, ne, also Michael sagt, haben sie nicht getan. Und ja, sagt Woolsey, deswegen, ich würde jetzt ungern diesem Race so trauen. Das ist jetzt nicht so wirklich die starke Verteidigung. Auch merkwürdig, dass sie hier so ein bisschen mutmaßen, weil sie haben das Hive-Schiff gekapert. Sie hätten doch einfach in den Kommunikationslogs nachgucken können, ob sie das irgendwohin gefunkt hätten. Machen sie aber nicht.
Nee, machst du
Aber
nicht, ja.
das ist dann direkt wieder ein Verteidigung. Ich wusste gar nicht, dass ich hier wieder auf der Anklagebank sitze. Und ja, sagt Wulzi, nee, tut mir leid. Also hier, ne, Pegasus ist so weit entfernt. Die haben nie geglaubt, dass die Rays irgendjemanden schaden könnten, außer der Expedition selber. Ja, aber ne, hätten sie jetzt die Atlantis unter militärische Kontrolle gestellt, was sie ja nicht wollten, dann hätten wir das Problem hier überhaupt nicht. Ja, ne, so von weh, sagt Woolsey. Ja, die Wertschätzung fürs Militär steigt ja auch, wenn man da irgendwie die Bedrohung von lebensaussaugenden Aliens hätte. Ja, apropos Lebensaussaugen der Alien, wir wechseln zurück nach Atlantis. Wir sind in Michaels Quarters.
Genau, der wird da bewacht von Marines natürlich. Einer geht öffnet die Tür und Michael ist da, schaut sich die Stadt ein bisschen an, guckt da aus dem Fenster. Teela kommt an und ja, Michael dreht sich um, es wird sich schweigend angestarrt. Und ja, Michael meint, ne, obwohl ich hier dem Colonel Shepards Leben gerettet habe und ihm geholfen habe, ne, die Race davon abzuhalten, die Erde zu erreichen, werde ich hier immer noch irgendwie bewacht. Und Teela meint aber, dass eben das Vertrauen seinerseits schon in der Vergangenheit verraten wurde, also von Michael. Und Michael so, Vertrauen, ich war doch dein Gefangener hier. Ne? Und trotzdem, all dem, was ich hier für euch getan oder für dich getan habe, bin ich jetzt hier. Geht durch den Raum und ja, ich kann gar nicht sagen, dass ich überrascht bin. Aber, ich war nicht willkommen, ne, bei meiner eigenen Art und warum soll ich das dann hier sein? Was meinst du genau? Fragt Teela und er führt aus, dass er eben bei den Rays als unrein angesehen wurde. Ne? Also ich mag äußerlich wie ein Rays aufgetreten sein, aber was mich betrifft, also was sie betrifft, bin ich ein. Naja, dann passiert nichts. Dann meinte er, ja, aber egal. Deshalb brauche ich Hilfe. Und ja, Teela fragte, was er denn dann da haben möchte. Und er führt aus, dass er hier halt nicht bleiben könne, weil er eben, und zu den Raids kann er auch nicht zurückkehren, ne? Das heißt, da muss er für sich seinen eigenen Weg finden, sagt er, geht ein bisschen Richtung Teela, die ein Schrittchen zurück, nervös geht, Marine hebt schon mal vorsorglich die Waffe, Michael lächelt ein bisschen, stoppt dann, ja, ich brauche Vorräte und ein Schiff, meint er dann, Teela sagt, man ist dankbar für die Hilfe, ne, aber kann den jetzt hier nicht irgendwo frei rumlaufen lassen, aufgrund auch der Infos, die er ja natürlich auch vielleicht über Atlantis etc. hat. Und ja, dann tötet mich halt jetzt, meint er. Ne, und, ah, da gibt es auch einen anderen Weg. Naja, du meinst bestimmt die Behandlung. Teela bejaht das, ne, und ja, was bin ich? Ne, das ist doch keine Krankheit, die man heilen kann und was ich bin. Und ja, Teela meint, das Leben als Mensch, das könnte doch ganz lang und super dufte sein, ne, wenn das alles so läuft. Ja, man meint ja, und wenn ich mich an nichts erinnere, ne, was oder wer ich überhaupt bin, also wenn das Bewusstsein ausgelöscht wird, was ist denn dann noch irgendwie der Unterschied, ne, zwischen dem Tod und ja, wenn ich mich doch erinnere und dann zu meiner wahren Natur zurückkehre, was passiert denn dann überhaupt?
Wobei, ne, also bei Michael haben sie es ja probiert, den irgendwie zu integrieren oder so, aber ne, generell ist das ja jetzt nicht so das Problem. Also selbst wenn diese Erinnerungslöschung nicht funktionieren sollte, du hättest das Problem der Rays dann aber gelöst. Ne? Also die Rays würden sich alle verwandeln, sobald der Retrovirus klappt. Selbst wenn sie die Erinnerungen hätten daran, was wollen sie denn dann machen? Ne? Also die haben dann keine Rays-DNA mehr in sich, die können kein Hive-Schiff steuern, ne? Also pff. Was, also eine große
Ist
Bedrohung werden sie
klar.
dann nicht.
Nee.
Das wäre dann mehr so Genie-mäßig. Ne? Die haben
Naja.
vielleicht ein bisschen was technische Ahnung, ne? Können damit aber überhaupt nichts anfangen. Also die wären jetzt außer das Übliche, ne? Dass sie einem da irgendwie mit, keine Ahnung was, mit Waffengewalt oder irgendwie sowas, ne? Aber sie wären eigentlich keine wirkliche Bedrohung
Ist
mehr.
eher so psychisches Problem von 200 Leuten dann, das ist also
Ja.
grob überschlagen. Genau, Thieler meint aber, nee, hier bei Beckett, der hat da schon wirklich Fortschritte gemacht, das ist effektiver und da könnte man zu einer dauerhaften Lösung auch irgendwie kommen. Ne? Und ja,
Das
wenn man.
muss man hier
Ja.
im Hinterkopf übrigens behalten, dass Sie hier sagen, Beckett hat Fortschritte gemacht. Wir sehen nachher, dass das überhaupt nicht, also was auch immer für Fortschritte, aber es sind keine
Es ist
sichtbaren.
aber ein Papiertiger. Das ist der Bürokratieabbau in der Pegasus Galaxie sozusagen. Ja, wenn man das wirklich glaubt, also wenn ihr daran wirklich glaubt, meint Michael, ne, dann wären ja die Rays schon irgendwie, hätte man die verhit. Also hätte man sie gar nicht mehr auf der Stasis im Schiff und ja, die Marines erheben nochmal die Waffen und Michael meint dann, ja, sie würden dann nämlich hier sein und ihre tolle Gastfreundschaft genießen. Also wenn man wirklich an dieses Projekt da glauben würde, dass das alles so toll funktionieren würde. Ja, wir Gehen aber zurück erstmal auf die Erde ins SGC. Liz ist da in ihrem Büro, ne? Okay. Sitzt da auf dem Sofa, arbeitet, es klopft und ja, kommen sie rein und es ist der Woolsey. Und aha, sie legt da erstmal die Papiere weg und Woolsey meint, ja, die IOA, die haben da beschlossen, dass sie vorerst weiterhin die Atlantis-Expedition leiten sollen. Und ja, Liz sieht ein bisschen geschockt aus, weil also es lief ja auch in der letzten Zeit eher gar nicht, also eher in eine andere Richtung. Jedenfalls hat man ihr das, ja, würde ich mal sagen, schon so vermittelt. Und wo sie nahe sind, sie überrascht und Liz nickt und lächelt dann, ja, wollo, ne, ich denke, das bedeutet doch dann, dass das internationale Misstrauen gegenüber dem US-Militär größer zu sein scheint als die Angst vor Lebensaussaugenden Aliens. Ja, es wird gelächelt und wo sie meint, dass eben die Wahrheit sei, die Delegation, ne, die sind da ein bisschen zwiegespalten, ne, und um da irgendwie eine Sackgasse zu vermeiden, wie es weitergeht, hat man eben diese, betont er ja nochmal, vorübergehend Wiedereinstellung bis zu einem detaillierten Bericht der Lage über die in der Pegasus-Galaxie. Ne, wird man das so handhaben? Und wir fragen nach, ja, wer soll denn das Ding dann schreiben, diesen Bericht? Und wo sie, ich. Ja, ich werde nämlich mit Ihnen nach Atlantis zurückkehren. Waren Sie denn schon mal überhaupt außerhalb, ne, der Erde? Und jawollo, einmal, ne, ihr erinnert euch, die Käfernummer war das nämlich. Und wie ist denn das so gelaufen, fragt wir. Na, ich wurde fast getötet. Liz schaut ein bisschen erschrocken auf und er führt weiter aus. Ja, nun, also wir werden es. Also wir führen weiter aus, nun, ja, dann werden wir das Beste machen, um dass es eben nicht nochmal zu so einem Vorfall kommt. Und ja, wo sie versteht, dass das SGC da eine Anfrage an die Asgard eben über den, nee, oder verstehe ich es so, dass irgendein Sagekommando da eine Anfrage über die Asgard gemacht hat wegen dem Transport, ne, ob man das über die Nummer machen. Und wir meint eben, ja, ich weiß eben, dass es derzeit haben wir nicht viele Schiffe und da können wir eben nicht jetzt 2 Wochen Reisezeit da rum hantieren, ne? Also es ist ja noch so Ori-mäßig, vielleicht was im Anmarsch und da, ja, will man das natürlich vielleicht ein bisschen anders lösen, als dann Schiff zu entbehren. So viele gibt es auch gar nicht. Also, ja, wo sie meint dann, okay, ich habe aber noch nie einen Asgard kennengelernt und naja, ich denke, sie werden sie lieben. Also die haben einen super Sinn für Humor. Wirklich? Nein. Ja, ist ein bisschen so auf die O'Neill-Nummer vielleicht angespielt, die da oftmals in Asgard ist. Ja, wir sind auf jeden Fall dann wieder über Atlantis und da ist das Hive-Schiff. John geht dann auf die Brücke.
Eine Sekunde gerade, weil du gerade Asgard gesagt hast, nur mit wenig Schiffen oder sowas. Das ist auch interessant, dass die bei dieser ganzen Uri-Geschichte bis jetzt noch gar kein Asgard-Schiff da in den Ring geworfen haben. Wer weiß, ob die irgendwie vielleicht eine Schnitte hätten gegen die
Stimmt,
Uri-Schiffe.
das hat man noch gar nicht gesehen und ja, die können doch auch ein paar Schiffe entbehren und mal gucken. Das ist richtig, ja. Das ist erstaunlich. Schreibt uns mal gerne, was der Grund dafür sein könnte. Also, na, Replikatoren, das haben wir eigentlich nichts mehr von gehört. Oder sind die ganz abgetaucht jetzt hier, die Asgard? So. Das stimmt, sehr aus dem Blickfeld verschwunden. Ja, wie gesagt, auf dem Hive-Schiff, John geht da auf die Brücke und Rodney arbeitet da mit anderen Wissenschaftlern. Und ja, kann man das Ding hier noch irgendwie fliegen? Und McKay meint, naja, oh ja, super, ne? Hier, tippitoppi ist das hier. Dachten Sie nicht, dass es schwer sein würde oder was? Das ist ein bisschen schon sarkastisch genervt. Ja, es beweist nur, dass eben mein Vertrauen in Sie nicht unangebracht war. Also hofft er, dass es klappt. Ja, bisher können wir das Schiff eben nicht dazu bringen, irgendwas zu tun, als eben die grundlegendsten Dinge. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich viel, mein Shepard. Ach, wirklich? Schauen Sie all die ausgefeilteren, okay. Achso, wie in der Reaktion, die reagieren auf die neuronale Schnittstelle der Rays und eben auf die gleiche Weise auch wie die Puddlejumper. Nur von Menschen mit diesem Gen können die gesteuert werden. Und also brauchen wir jetzt ein Race, um das zu fliegen, oder wie, meint Shepard? Und McKay verneint das, also er würde da an einer manuellen Überschreibung ja, arbeiten, ne? Und da hatten wir noch nicht so viel Glück, aber und Shepard fragt nach Teela, aber sie hat doch das Race gehen, dann kann sie die Kiste nicht ja manövrieren und okay, meint, das ist schon ein Versuch wert, aber das ist jetzt auch nicht das einzige Problem, ne? Mindestens die Hälfte der Strom, das, ne, ist irgendwie weg und selbst wenn man hier Ersatzteile hätte, dann was er ja hier nicht hat, bezweifelt er, dass er das überhaupt reparieren kann, ne? Und nun, wenn wir dieses Ding hier fliegen und müssen wir auch irgendwie den Stromverbrauch noch, also den Energieverbrauch reduzieren. Kevadian, naja, das heißt hier, diese 200 Gefangenen, die wir in Stasis haben, die können jetzt auch nicht für immer da bleiben. Ne? Also es nimmt ja wahrscheinlich auch ein bisschen Energie irgendwie in Anspruch. So würde ich
Ja, mal
das
ganz ernsthaft,
deuten, aber
Atlantis
es
hat doch aber auch hier die Mark 4 sind das doch, glaube ich, ne? Generatoren, also bitte, ist jetzt nicht so, als ob Atlantis da nicht die Möglichkeit hätte, gegebenenfalls dem Schiff irgendwie Energie zuzuführen.
ist ein bisschen, ja, immer dieses theoretische, diesen Energieproblem hier. Ja, auf Atlantis sehen wir Roland Dex, der marschiert da in Michaels Zimmer, zieht seinen Blaster und richtet ihn auf den und Michael starrt da am Ende des Bettes ihn nur an, so, aha, bist du jetzt mein Henker? Und Rona meint, ich wünschte, es wäre so. Er feuert auf Michael und der bricht bewusstlos zusammen. Also, ja. Carson kommt rein und gibt dem eine Spritze und geht da ans Bett, also will das in den Hals injizieren, jedenfalls. Ich bin froh, dass er sich nicht daran erinnern wird, mein Beckett. Und ja, dann gehen wir auf einen Planeten. Das ist so eine Waldlichtung zu sehen. Sieht nach so einem temporären Offworld-Camp aus. Ne? Das kennen wir auch schon aus SG-1 eigentlich vermehrt. Mehrere Zelte. Und ja, John, Ronan, die gehen da ins Lager und da gibt es ein paar Leute, die laufen, ja, kann man schon so sagen, recht unkoordiniert und ziellos darum. Alle haben so weiße Haare und sehen aus, als ob sie alle aus The Witcher 3 entkommen sind oder so. Ja, es ist.
Hier an der Stelle, man sieht da übrigens, dass das Perücken sind, wohl in den
Ja.
Nahaufnahmen. Und was ein bisschen merkwürdig ist, das ist so ein bisschen unstringent, auch über die ganze Folge in Zukunft, was noch so kommt. Mal ganz ernsthaft, wir haben gesehen, was passiert, wenn du diesem Virus ausgesetzt wirst. Die verwandeln sich in Menschen. Warum sehen diese ehemaligen Wraiths immer noch halb aus wie Wraiths? Na, also mit den weißen Haaren.
Ja,
Das
es
ist ja
ist.
jetzt,
Die
das
sind.
macht. Auch nachher in die Gegenrichtung, das macht keinen Sinn.
Die
Das
sind
macht.
in irgendeiner Zwischenstufe hängen geblieben, weil Beckett da irgendwas. Hat da irgendwas
Er hat
vertauscht.
ja verbessert, er hat ja verbessert,
Das ist die
ja.
Verbesserung. Ihr kriegt alle weiße Haare. Kann ja sein. Ja, es ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur als visuelles Ding für den Zuschauer gemacht ist, dass die die nicht zu als normale Menschen wahrnehmen. So könnte ich es mir herleiten, das könnte ich mir vorstellen als visuelles Ding, aber logisch ist es nicht. Das muss ich auch mal unterschreiben. Ne? Aber das kann schon sein, dass es so ein serieninternes Ding ist. Ach komm, das checkt man sonst nicht, dass das, was sind das für Leute? Und könnte ich mir denken, für die, die nicht jede Folge gesehen haben, aber natürlich in Universe ergibt es wenig Sinn. Genau, schreibt uns mal, wie ihr das seht. Das fände ich interessant. Vielleicht habt ihr andere Ideen. Ja,
Vielleicht färbt ihr euch jetzt auch die Haare alle weiß
das
und
ist der
lasst sie
neue
lang
Schrei.
wachsen.
Ja, ich glaube, das ist der neue Schrei. Roland Dex findet es auch okay, das ist ein bisschen merkwürdig hier. Und das ist die Haufen Jungs, fragt Shepard. Ja, ich, keine Ahnung, wer die wirklich sind, meint Roland. Und naja, behalten Sie das mal für sich, Shepard. Ne? Versucht das irgendwie auch zu ignorieren. Und einer der Männer kommt dann von hinten angelaufen. Und ja, wir erfahren auch gleich, der heißt Latan.
Genau, der wurde in der letzten Folge schon erwähnt, aber das ist vielleicht dieser eine Race, der am Ende der Folge irgendwie noch aufgetaucht ist, der dann irgendwie sagt, wer bin ich, ne? Wo sie die Waffen auf ihn richten, wo sie dem begegnen, das könnte der Knilch gewesen sein. Namentlich wurde er in der letzten Folge gespielt wieder von Bram Taylor. Der hat zuletzt in SG-1 Staffel 9 Episode 3 einen Dorfbewohner in Avalon Teil 2 gespielt.
Genau, ihr werdet euch daran lebhaft erinnern. Setze ich jetzt mal voraus.
Ist ja noch nicht lang her.
Ja, ne, hier, Colonel Shepard und John Trisi sind nervös an. Ja, ich muss da mal mit ihnen reden. Sorry, was? Naja, hier spielt er Latan und zumindest wurde mir das so gesagt. Okay, auch nur. Schwingt schon eine Mini-Skepsis dabei. Und Shepard auch so, okay, ja. Naja, viele von uns hier haben einfach Fragen, ne? Wie lange bleiben wir hier, ne? Und das ja, liegt an Dr. Beckett. Ja, der sagt aber, er weiß es gar nicht. Naja, das genaue Datum kennt er nicht, ne? Sorry hier, aber das ist hier eine medizinische Situation und der hat halt diesen medizinischen Hintergrund. Und ihr seid alle Leute, Menschen in Quarantäne. Und Latan, ja, aber wieso eigentlich nur Männer? Naja, die Frauen sind immun gegen diese Belastung, ne? Deshalb gilt es hier und ja, wir waren schon mal darüber hinweg und ja, ich weiß, aber Shepard unterbricht ihn. Also, hier, Dr. Beckett, bis er das klären kann, da kann ich auch nichts hier weitermachen. Ja, und Ronan machen sich da auf den Weg ins Zelt und lassen den da rumstehen und der schaut noch verwirrt rein, hier ist der Latan. Ja, wir gehen auch jetzt in das Zelt rein. John und Ronan beobachten da eben einen kahlköpfigen Race, ja. mit einem Gestell von Spritzner, der auf den Ausgang zugeht, also mal ohne Haare. Ja, geht dann da wohl raus, scheppert der, wie läuft's denn? Und ja, Beckett meint, er bräuchte da jetzt schon noch mal ein bisschen Zeit. Und Shepard meint, ja, sie sind da doch gut dran, diese Forschung doch in Atlantis fortzusetzen. Also, ja, spricht wahrscheinlich gleich auch diesen Sicherheitsaspekt nochmal an. Ja, und was machen die dann hier? Fragt Beckett. Naja, das war doch der Plan. Sie erinnern sich doch daran, Carson, oder? Ja, aber da sind die jetzt noch nicht bereit für. Shepard weiter dann, ja, sie sollten ihnen beibringen, die Medikamente halt sich selbst zu verabreichen, ne, dass man da gar nicht viel Personal oder Aufwand betreiben müsse, dass das da alles in Gang geht. Und Beckett meint, ja, ich habe hier mehrere von ihnen schon als meine Assistenten da ausgebildet. Also muss ja schon längere Zeit wohl so, dieser Standort, dieser temporäre da auf diesem Planeten. Und nun gut, dann sollte das ja kein Problem darstellen, meint Shepard optimistisch. Und Beckett, ja, aber Colonel, ne, es gibt hier noch so viel zu tun und als nur irgendwie irgendwem hier eine Nadel in den Arm zu stecken. Ich muss hier sicherstellen, dass es eben keine Anzeichen für eine Umkehr der ganzen Nummer gibt. Und Shepard meint ja, dass der Planet hier hat kein Gate. Also sie haben da keinen freien Weg irgendwie raus. Ne? Also wenn was passiert, da sind sie da schon wie sagt man, abgeschirmt oder so. Ja, na, das habe ich jetzt nicht gemeint, meint Beckett. Und ja. Ronan meint, ja, hat sich denn jemand schon von Ihnen irgendwie an irgendwas erinnert? Beckett bezweifelt das. Das Medikament scheint wohl stabil zu sein, eben solange jeder da die tödliche Freudscher, die tägliche Dosis bekommt. Er bewegt sich dann und ja.
Ja, ne, also hier an der Stelle hört man es auch nochmal. Ne, wir haben ja vorhin von Teela gehört, Beckett hätte angeblich das Zeug verbessert, aber hier braucht man jeden Tag immer noch eine Dosis. Also er hat hier nichts verbessert.
Das ist ja schlimmer als bei Tritonin, da kannst du auch mal ein bisschen, also jeden Tag ist schon krass. Ja. Aber okay, genau, ja, John packt ihn da doch mal am Ärmchen. Ja, wir haben hier nicht genug Leute oder Ressourcen, um sie Baby zu sitten. Das würde ich mal, ja, okay, wenn du 200 Leute bewachst, ja, wobei so, also Atlantis hat doch ein paar Leute. Ja, ich glaube, es ist eher im Hinterkopf, falls jetzt noch ein andere Race auftauchen, dass man das dann. Aber theoretisch sollte es gehen, aber gut. Ja, sagen Sie mir hier denn, wenn ich keine dauerhafte Lösung finden kann, dann, dass wir sie irgendwie verlassen müssen, fragt Beckett. Und ja, darauf läuft es doch wohl. Ja, kann sein. Ja, was passiert denn dann, fragt Beckett. Und Rona meint, ja, sie werden wieder in den Race abbiegen. Das ist ja auch geil. Also sie werden dann wieder zu Race und hat dann sind
Ja,
ziemlich,
turn back halt.
ja,
Das
sich
war's.
zurückverwandeln. Zufriedenen Gesichtsausdruck. Und ohne jedes andere Lebensmittel Versorgung würden sich dann gegenseitig nähren. Beckett ist da aber noch nicht bereit aufzugeben, sagt er auch, ne? Und ob es einem gefällt oder nicht, im Moment sind die ja menschlich, ne? Und sie sind unterliegen meiner Verantwortung. Hier nehmen Sie Ihr Schiff zurück, ne? Ich bleibe hier, bis eben der erste Nachschub eintrödelt. Shepard sagt, ja, aber das wird jetzt nicht vor einer Woche sein und wir müssten auch genug Nahrung zurückbringen, um sie da zu behalten, wo, ne? Und bis sie ihr eigenes Zeug da ernten können. Also, ja, stimmt, am Planet könnte es ja auch irgendwas geben. Ja, da bin ich doch sicher, vollkommen sicher hier, meint Beckett und wendet sich ab. Und Shepard sagt noch, ja, ich lasse aber trotzdem hier ein Sicherheitsteam da. Und dann dreht er sich um, das Zelt wird verlassen und dann geht's draußen weiter mit Lata.
Der steht vor einem Zelt, zögert kurz, tritt dann ein. Da sind dann ein paar andere Ex-Wraith und man wartet wohl auf ihn. Und einer der Wraiths, Merrick, heißt er jetzt, wird gespielt von Scott Heindl. Einmal Akte X, einmal Poltergeist, dreimal Millennium, zweimal Dark Angel, einmal Twilight Zone, einmal Dead Zone. Er hat einen Roboter in iRobot gespielt, Geech in Blade Trinity, einmal Smallville, fünf weitere Male taucht er in SG-1 auf. Einmal Once Upon a Time, insgesamt 52 Rollen. Er erkundigt sich direkt so, oh, was haben sie denn gesagt? Und ja, nix, ne? Die verbergen irgendwas, ist sich Lathan sehr sicher. Und Michael will wissen, ja, was denn zum Beispiel? Und keine Ahnung, ich weiß nur, dass irgendwas nicht richtig ist. Ne? Alle haben uns von unserer Heimatwelt erzählt, die Plage, ne, wie sie uns gerettet haben. Aber ich kann mich ja an nix erinnern. Und Michael dann ja, aber mal ganz ernsthaft, ne, so von wegen Gedächtnisverlust ist doch Teil der Krankheit, ne, also nichts Ungewöhnliches. Ja, aber woher wissen wir, dass das wahr nicht, dass das überhaupt wahr ist, ne? Wir kennen sie nicht, ne, wir kennen uns ja noch nicht mal selbst. Ja, sie helfen uns doch, versucht da Michael dann da irgendwie zwischenzugehen. Und ja, aber hier, ne, die halten uns hier irgendwie gefangen und ne, zu wenig Essen und wir wissen auch nicht, wann wir irgendwie gehen dürfen. Ich weiß, ich sag, das ist nicht gut genug. Und ein anderer Race fragt dann hier, was schlägst du denn vor? Und Merrick, ja, ne, sie haben nur eine Handvoll von Soldaten, ne, wir sind hier 10 zu 1 in der Überzahl und dann was? Will Michael wissen? Ja, sie haben doch irgendwie ein Schiff, will Latan. Ne, so sind wir ja auch hergekommen, wenn wir sie jetzt irgendwie als Geisel nehmen. Und Michael, ja, aber was ist, wenn sie die Wahrheit erzählen? Ne, dann hier irgendwie tödliche Plage, wenn wir die dann in uns haben. Und wenn wir dann irgendwie hier wegkommen, sofern könnten wir diese Plage jetzt irgendwie noch weiter verbreiten. Willst du das wirklich riskieren? Und ja, die andere Umstehende nicken und Latan, ja, so wegen, ja, ne, also wenn wir jetzt nicht handeln, bevor das Schiff hier irgendwie abdampft, dann sind wir wohl hier ewig gefangen. Und Merrick sagt dann, hier, Michael hat recht, Latan, ne, das ist doch zu risikoreich. Latan schaut sich um, aber die scheinen alle nicht auf seiner Seite zu sein. Also stampft er einmal wieder so Rumpelstilzchen böse auf und geht dann auch. Wir gehen auf einen atlantischen Balkon. Und Woolsey und Caldwell sind da und Woolsey fragt, naja, kann ich Ihnen hier Gesellschaft leisten? Ja klar, ne, wie geht's Ihnen denn und so bla. Und ja, ne, Woolsey hat mittlerweile seinen Anzug abgelegt, hat so eine SG-Uniform und so wegen, also hier so ein Blaumann und ich weiß noch nicht, so die Uniform und so auf dem Weg, ja, ne, sagt Caldwell, ja, so mit der Anzug und Krawatte werden sie deutlich mehr aufgefallen und ja, sagt wohl sie aber auch. Ja, pff, mal ganz ernsthaft, egal wie sehr ich mich verkleide, so von wegen, das wird hier keinen überzeugen. Die wissen doch alle, warum ich hier bin. Ja, glauben Sie nicht, dass Sie hier trotzdem die volle Kooperation erwarten können und so von wegen. Ja, wohl sie dann irgendwie. Ja, wir beide unterhalten uns ja gerade nur erstmal und Käufer, da sind wir ja hier, als Commander der Daedalus soll ich hier aushelfen, aber ich bin kein Mitglied dieser Expedition. Ich antworte nicht dem IOA und ja, solange mir deine Superiors nichts anderweitiges erzählen, werde ich ihre Frage nicht beantworten. Woolsey versucht da irgendwie, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen, als würde er hier irgendwie so ein bisschen Öl ins Feuer gießen wollen, weil er fängt dann damit an, na, der einzige Grund, warum sie hier nicht der Militärkommando auf Atlantis sind, ist doch, dass Dr. Weir hier drauf bestanden hat, dass Colonel Shepard diesen Posten innehaben sollte. Und ja, also wenn sie weg wäre, dann wären sie doch wohl der Nächste, der da in der Reihe dran wäre. Und kommt ja, aber das ist doch nicht der Grund, warum sie hier sind. Ne? Das IOA will doch jetzt hier keine Militarisierung. Ja, also haben bloß nur Angst, dass sie keine andere Wahl haben. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass sie mit Dr. Weir schon geredet haben. Und kommt, nee. Ne, ich bin nur lang genug schon hier, um zu wissen, worum es hier überhaupt geht. Ja, Woolsey versucht es da nochmal. Also bitte, das klingt ja nur so, als würden sie sich hier nicht gegen Dr. Weir auflehnen wollen, weil sie nicht also genug überzeugt sind, dass sie hier das Richtige dann dabei rauskommt. Und ja, ne, Caldwell dann aber auch so, ne, was ich sagen will, Mr. Woolsey, haben Sie einen angenehmen Abend. Und dann geht er. Wir gehen auch auf das Camp, auf das Race Camp und das klingt so ein bisschen hier so wie so ein Sommercamp, weißt du, so das Race
Das Race
Camp.
Sommercamp, ja.
Genau, das Sommercamp der
Sehr gut.
Race.
Schön aussaugen und schöne Zeit
Ja.
haben, ja, am Lagerfeuer.
Ja. Oh Gott, du hast meinen Menschen ausgesaugt, weißt du, so ein bisschen
Genau.
Drama reinbringen. Ja, Shepard befiehlt seinen Leuten, hier, geht mal zurück zum Schiff und ja, ne, wendet sich dann an Beckett, nur so wegen, also letzte Chance, Doktor. Ne, wir sind hier abmarschbereit. Beckett sagt, ja, Colonel, hey, wir haben schon jetzt ein Problem. Nathan ist verschwunden. Er ist nicht für sein Treatment aufgetaucht und keiner hat ihn gesehen. Und ja, ne, so von wegen, ja, man druckt so ein bisschen rum und dann, ja, ne, Beckett dann an Michael, so von wegen, ja, hier, komm, sag ihm, was du mir erzählt hast. Und Ja, Michael berichtet dann, ne, also hier, Lathan ist überzeugt, dass hier irgendwie das Ganze eine großartige Lüge ist. Ne, ich habe ihm gesagt, dass ihr seid, um uns zu helfen, ne, von wegen, dass hier irgendwie die Krankheit vielleicht mit seinem Gehirn spielt. Aber er wollte nicht zuhören und er zuckt dann mit den Schultern. Ja, Shepard dann so, also du sagst, er ist nicht verloren gegangen, er versteckt sich. Und Michael, ja, könnte sein. Beckett dann auch so, Colonel, Colonel, weißt du, so der Wink mit dem Zaunpfahl, so von wegen, wir sollten ihn unbedingt finden, bevor die Symptome der Krankheit wiederkommen. Zwinker, zwinker. Ja, Shepard dann, ja, okay, komm hier mal, Leute, dann mal Search Party und Michael bietet dann auch seine Hilfe an. Er wäre ja irgendwie auch einer von ihnen. Dann geht es im Wald weiter. Ronan guckt da irgendwie auf Spuren und Shepard, wir wissen, ob er irgendwas gefunden hat. Nee, leider nicht. Ja, ins Radio befördert dann Shepard von den anderen Leuten einen Report an. Und ein Morrison, gespielt von Amy Aneke, zuletzt in SG9, Episode 13, in SG1 als Jafar. Na, und erzählt dann, ja, wir sind gerade mal im Fluss angekommen, gibt immer noch kein Anzeichen von ihm und ja, okay, dann haltet mich auf dem Laufenden. Ja, es geht weiter und dann, ach so, genau. Michael trifft auf Lathan, hat sich ein bisschen abgeseilt und Lathan ist überrascht, ihn zu sehen. Und ja, no, Michael, dann, Lathan, was machst du denn hier überhaupt? Ne? Ich wollte hier irgendwie was beweisen und du hast doch dein Treatment hier irgendwie verpasst. Und ja, weiß ich, ne? Aber ich fange an, mich zu erinnern. Ne? So von wegen, also hier so ein paar Flashbacks und sowas. Na, also da ist irgendwas, was zurückkommt zu mir und ja, weiß ja nicht, was das bedeutet. Ne? So von wegen, die wollen uns hier nicht irgendwie heilen. Ne? Die halten uns in diesem Status. Wir müssen hier langsam mal losschlagen, schnell losschlagen. Ja, Michael lächelt ihn immer noch an, ne? Tut mir leid, ne? Du hättest wohl besser im Camp bleiben sollen und ja, dann umringen ihn Michaels Followers, also die anderen Rays, X-Rays und ein bisschen Zeit vergeht und Morrison meldet sich dann über Radio bei Colonel Shepard und wir haben ihn gefunden, Sir, und wo sind Sie denn hier? Na, im Wald ist ja irgendwie Morrison ist da von einem unterhalb eines Abhangs. Ne, wir sehen, das Gespräch wechselt halt zwischen den einzelnen Locations. Und ja, Morrison berichtet hier von wegen ne, halbwegs so eine Ridge lang, ne, südlich des Camps. Er muss da irgendwie versucht haben, runterzuklettern. Und dann ist er wohl runtergeplumpst. Und Shepard also ist verwundet. Nee, Sir, er ist tot. In der Krankenstation geht es dann weiter. Beckett, der sich da irgendwie so eine Laborkittel anzieht und nimmt sich jetzt ein Skalpell und Merrick berichtet ihm so von wegen, ich habe die Injektionen für die heutige erste Gruppe schon fertig gemacht und Beckett so, ja, okay, dann machen wir weiter. Ja, dann wendet der Beckett sich Lathan zu, der da auf einem OP-Tisch liegt. Ja, so, ne, und ja, irgendwie Merrick steht da immer noch so von wegen, ja, hier, ne, so von wegen Merrick, ne, du kannst das, ne, du hast das schon ein paar Dutzend Mal gemacht, so von wegen, ne, ich muss hier arbeiten und Merrick, so von wegen, also, sie untersuchen den Körper, ja, nur Cause of Death ist, ne, ist wirklich, springt einem Schurken ins Gesicht, sein Nacken ist gebrochen, aber ich werde hier ein paar Tests machen, so von wegen, um mich vielleicht bei meinen Untersuchungen, also meiner Feldforschung hier irgendwie weiterzubringen. Vielleicht können wir da noch irgendwas Gutes rausziehen. Und Merrick nickt und ja, geht dann auch langsam raus, während Beckett sich der Leiche zuwendet. Im Atlantischen Briefingraum geht es an der Stelle weiter. Liz, die dann berichtet, so more than a few miles, achso, wir haben jetzt eine ganze enge Fahrt hinter uns gebracht die letzten Wochen. Ja, ne, ist gut, euch wiederzusehen und macht mich hier irgendwie, Shepard dann erst, also auch irgendwie so, du musst es doch nicht sagen. Und Tila, auch wir fühlen genauso, also hier so ein bisschen Happy Life. McKay so von wegen, hä, was, wie? Ihr habt auch alle Hunger? Das ist eigentlich der ist so geil, ne? McKay, der Verfressene wieder. Liz grinst auch. McKay grinst zurück und Liz kommt dann aber zum Tagesordnungspunkt Nummer 1 und wendet sich an Teela und fragt dann hier, also von wegen, ich habe, soweit ich gehört habe, war das jetzt kein tolles Erlebnis, das Hive-Schiff da irgendwie zu steuern. Und ja, Teela sagt dann auch so, ja, das neurale Interface ist doch durchaus anstrengend. Okay, ja, und sie ist nur in einer geraden Linie geflogen, ne? Also irgendwas Komplexes. Wie ne, Kampf oder sowas, Waffenkontrolle. Ja, ne, Shepard, ja, also bitte, wie viele Manöver können wir denn mit diesem neuralen mit Manual Interface denn überhaupt machen? McKay so wegen, gilt Stillstehen als Manöver? Und Shepard auch ganz trocken, nein. Ja, Liz grinst so ein bisschen. Die Tür geht auf und Woolsey kommt rein, so von wegen, ja, hier, tut mir leid, ich bin zu spät. Meine Interviews sind hier, haben mir ein bisschen länger gedauert. Und Shepard hat Woolsey noch nicht gesehen. Ey, wer sind Sie denn? Und Liz stellt ihm vor, Richard Woolsey, hier International Oversight Committee. Das ist der Liaison Officer, also der Liaison. Das Liaison, der Liaison Officer, aber er ist ja kein Offizier. Er wird ein paar Interviews mit jedem von euch führen und ja, sagt Woolsey, und ich werde hier alle Senior Staff Meetings überwachen, dazuschauen und ja, okay, Liz. Man sieht ja an, dass ihr das nicht so toll findet, aber bestätigt dann. Und Woolsey, was habe ich denn verpasst? Und ja, Rodney hat uns hier gerade irgendwie berichtet, wie er mit den manuellen Kontrollen des Hive-Schiffs umgehen vorankommt. Und Woolsey, ja, dann bitte, bitte, mal weiter. Und ja, McKay weiß überhaupt nicht, was er da groß zu sagen soll. Also, danke. Und dann wechseln wir nämlich auf diese Ridge, wo Latan runtergeplumpst sein sollte. Beckett, der da irgendwie rumklettert. Und Morrison hört man über Radio. Und Dr. Beckett hier, Lieutenant Morrison, was ist denn, wo sind Sie denn? Na, ich bin hier an der Lokation, wo Latans Körper gefunden worden ist. Und also das ist auch wieder hier Gespräch geht zwischen Camp und Beckett hin und her. Und Morrison dann wieder, ne, so von wegen, was tun Sie denn da draußen? Und Beckett, ja, ich wollte was überprüfen und ich glaube, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Und ja, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Tests an Latern durchgeführt und mir ist fast was durchgegangen. Und ja, was denn? Ah, es gibt nicht genug Blut auf dem Boden. Ne, was dann dafür, ne, was da irgendwie darauf hindeutet, dass sein Herz nicht mehr am Pumpen war, als er gefallen ist. Ja, ne, er ist gestorben, als sein Nacken gebrochen ist, aber ich weiß nicht, der Rest seiner Verletzungen, so von wegen, ist vermutlich postmortem irgendwie passiert und das scheint jetzt nicht wirklich so ein Unfall gewesen sein. Und Morrison, ja, kommen Sie mal besser wieder zurück, wird bald dunkel. Wir reden dann hier darüber und Beckett bestätigt das. Ja, Morrison geht dann in ein Zelt. Draußen stehen natürlich irgendwie auch Race rum und einer hat wohl dazugehört. Irgendwie ist Beckett ja auch irgendwie, also das, was er als letztes gesagt hat, ne, er hatte irgendwie seine Verletzungen sind postmortem passiert. Das wäre etwas, was er hätte sagen können, ne, weil das kann man ja durchaus auch nachweisen. Nur was ich weiß, wenn man schon tot ist, kann es keine Hämatome oder sowas geben, ne, irgendwie sowas in der Richtung, ne, dass ein da auffällig ist. Aber dass er sagt, hey, da gibt's zu wenig Blut, also das ist ja nicht das, was ihn auf den Verdacht gebracht hat. Vor allen Dingen, wenn du runterplumpst, wenn du dir den Nacken brichst,
Ja,
muss da nicht unbedingt Blut
nee,
sein.
das
Also,
ist nicht,
das
muss
ist
nicht Sinn
also,
sein.
na, aber, naja, wir wechseln zurück nach Atlantis in den Briefing.
John und Woosie sind da in dem Raum, ne? Der Woosie schaut sich einen Bericht an und ja, es scheint aus dem Vorfall irgendwie, dass die Lügen, dass. Mein Gott, was ist denn das? Dass die Lügen, die sie den Leuten erzählen, da ein bisschen dünn zu sein scheinen, würde ich jetzt mal übersetzen. Shepard meint ja, es gibt dann negative Reaktionen von den 200 Leuten. Haben sie ernsthaft viel Hoffnung auf dieses langfristigen Erfolg gehofft, ne, für dieses kleine Projekt hier? Na, das ist es nicht. Und sie haben wahrscheinlich nie irgendwie es so geschafft, in der Gemeinschaft zu leben oder so, aber das haben sie schon geschafft und er lehnt sich dann nach vorne. Ja, wir haben das so gemacht, weil wir das tun mussten, um zu überleben. Und Wusi meint dann, ja, ich bin sicher, dass es damals als gute Idee erschien. Er schreibt noch was auf. Und dann, aber selbst wenn Dr. Beckett seine scheinbar langfristige Lösung findet, würden wir ihnen dann immer noch genug vertrauen, um sie dann wirklich in die Gesellschaft mit Menschen da zu integrieren. John hält kurz inne und meint, na, wahrscheinlich nicht. Tja, das bringt mich zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Was soll ich denn jetzt sagen, sagt John. Ich unterstütze Lisses Entscheidung, eben dieses Michael-Bündnis zu machen, und ich unterstütze ihre Entscheidung, all diese Menschen auf diesen Planeten zu bringen. Wo ist sie, lächelt ein bisschen ironisch. Na, diese Unterstützung scheint kaum, also die Unterstützung scheint kaum durch, wenn du zögerst, die Menschen zu nennen. Ja, im Offworld Forest, Carson stapft da rum durch die Bäume, hält kurz inne und dann entdeckt er wohl was in der Ferne, ne, könnte einer dieser menschlichen Race sozusagen sein. Carson folgt da vorsichtig auf Atlantis. John geht in Lisses Büro, die am Schreibtisch sitzt, und meint aus politischer Neugier, wie viel mir wird es denn ihnen verursachen, wenn ich diesen Wolsey-Typ auf den Kopf haue. Darf ich fragen, warum sie das gerne machen würden? Fragt wir. Naja, es ist nur ein Impuls, ne, den ich hatte, wirklich nur, ne, also ich vermute mal, dass es im nächsten Mal werde ich den wieder haben, wenn ich ihn nochmal sehe. Möglicherweise muss er das nicht mal was zu sagen, und Liz blinzelt ein bisschen amüsiert herum. Na, das habe ich dich noch nie gesehen, aber was hat denn der Wussi zu dir gesagt? Abgesehen davon, dass er jede Entscheidung von ihnen die beurteilt, die sie jemals getroffen haben. Und wie meint, ja, John Shepard, verteidigst du meine Ehre? Ein bisschen sehr komisch. John zögert, dann macht er weiter. Naja, und mich, und das stimmt ja mit ihnen, stimme ich da ja überein. Wir ist da ein bisschen nicht mehr so angespannt. Nun, seien Sie mal nicht so hart zu dem. Ich denke, all diese kreisenden Wölfe hier, da ist er der am wenigsten wahrscheinlich davon, dass er uns beißen wird. In der Tat könnte er sogar der sein, der eben andere überzeugen könnte, uns in Ruhe zu lassen. Und Shepard so, ja, okay, dann kein Augenkopf hauen. Und Liz schüttelt den Kopf. Naja, es ist der Gedanke, der zählt, meinte wir. Auch interessant. Ja, Offworld, die Nacht ist jetzt am Start, und Carson schleicht immer noch rum, nach dem Race Ausschau haltend. Ein unheimlich tiefstimmiges Chanten, achso, Gesang oder Dings ist in der Ferne zu hören, und der Carson kriecht da rum an einem Baumstamm, sieht er da mehrere Rays, erblickt er, die ja im Kreis am Feuer stehen. Also es ist doch hier der Race-Sommer-Trip. Alle von ihnen haben ihre Arme so über den Köpfen erhoben und singen, und Carson aktiviert die Funke, flüstert Lieutenant Morrison. Hier ist Beckett, ne? Kommen Sie mal hier. Morrison, und dann, ja, geht er vom Baum weg, und dann auf einmal steht der Michael da. Aber es ist nicht der, den wir so zuletzt gesehen haben, sondern er hat sich wieder, ja, begonnen sozusagen zurück zu verwandeln in einen Race. Und der Michael meint, ja, ich fürchte, der Lieutenant und seine Männer sind gerade nicht abkömmlich.
An der Stelle natürlich auch ein bisschen albern. Ja, was ich hier, also was die ganze Storyline macht, natürlich so keinen Sinn. Ne? Also Beckett hat den Race die Möglichkeit gegeben, da sich selber zu behandeln, ne? Also, ne, hat sie ausgebildet oder sowas. Aber wie doof muss man sein? Also diese Gruppe um Michael müssen ja dann die Leute sein, die ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie dann das vonstatten gehen soll. Also entweder hat Beckett das Medikament total verschlimmbessert, dass es jetzt gar nicht mehr funktioniert, ne? Oder er hat einfach gesagt, liebe Leute, ihr versorgt euch mal alle selber. Aber mal ganz ernsthaft, wenn ich doch da Bedenken habe, dass die sich, oder dass das lebenswichtig ist, dass diese Leute sich nicht zurückverwandeln, dann hätte ich doch wenigstens meine Helfer selber geimpft. Weiß ich was, damit ich wüsste, dass die sind auf dem Pegel, die halten sich, ne, die halten sich dann für Menschen, die haben kein Gedächtnis, die sind keine Race, die bleiben menschlich. Dann wenigstens die, und die verteilen das dann weiter. Das hier, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Außerdem auch merkwürdig, dass das so schnell geht, weil manche von denen sehen jetzt wirklich aus, als wären sie Race. Na, also, sie haben wieder die weißen Haare, sie haben wieder diese komischen Kiemen oder was auch immer da im Gesicht. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Außerdem, was auch auffällt, ist ein bisschen merkwürdig, weil hier gibt es Leute, die sich wirklich komplett zurückverwandelt haben. Ja, wir haben aber gesehen, wir haben aber gesehen, wie das bei Michael gelaufen ist. Du wirst nie wieder ein kompletter Mensch. Und das lässt man hier auch völlig außer Sicht. Also von wegen, die dürften sich jetzt alle, also die dürften sich wirklich nur in diese hybride Form dann verwandeln. Aber hier sehen wir auch wirklich full-fledged Wraith. Also das Also, das ist auch, also das Medikament, das, also
Das macht
beides, der
komische
Virus
Dinge.
und das, also
Das
das
ist
ist, also völliger Quatsch.
wie mit der Set, das ist immer plotbedingt, was da passiert.
Ja, also ganz,
Ja.
ganz merkwürdig.
Carson wacht jetzt auf jeden Fall, also was heißt wacht auf, aber merkt jetzt, okay, meine Hände wurden auf dem Rücken gebunden und der wird da von Michael durch den Wald geschleppt oder wie und die anderen vier Rays folgen da auch und er redet ein bisschen auf ihn ein, ne? Michael, hör mal zu, du bist krank, ne? Und du musst jetzt die Medikamente nehmen. Dafür ist es leider zu spät, Doktor. Ich habe meine Erinnerung zurückbekommen und ich weiß genau, dass du mir das nicht nur einmal, sondern schon zweimal angetan hast. Ich wurde Zeuge, was? Ich verletzt wurde und ja, wie ich mich verraten fühlte und wie ich mich jetzt fühle. Und ja, warum musstest du den Nathan überhaupt töten? Und der hat Ärger gemacht, ne? Und ich wusste, das war die einzige Chance, zu warten, bis eben der Shepard und die Soldaten abgehauen sind.
Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Was ich weiß, Latan ist nur derjenige, also man hat ihn nicht eingeweiht und deshalb hat er da irgendwie rumkrakeelt. Mal ganz ernsthaft, warum hast du den nicht einfach eingeweiht? Dann hätte er die Schnauze gehalten, hätte gesagt, ja, wir wissen das, ne? Das ist gut, dass du auf unserer Seite bist, ne? So von wegen, wir legen da schon los, keine Bange, wir haben diesen und jenen Plan. Aber als er den umzubringen, weil er sich vom Joch des Virus, vom Joch der Droge irgendwie befreit hat, genau wie alle anderen, das macht keinen Sinn. Weil die anderen werden ja genauso konfus
Ja.
gewesen sein, als sie dann ihre Erinnerungen zurückgehalten haben. Also, und die werden sie ja dann eingeweiht haben. Aber hier jeden umzubringen, wäre jetzt irgendwie auch schwachsinnig. Also, das ist auch Käse.
Er hatte einfach irgendwie eine irrationale Angst gehabt, dass da irgendwas, weiß ich,
Vielleicht können die
ähnliches.
Latern einfach nicht leiden, weißt du, so von wegen, ach ja, weißt du, das ist noch ein
Ach, der
Latern,
Typ, der
ja,
nervt immer,
komm,
ja.
naja, hat ihm sein Sandwich schon beim Frühstück weggegessen oder irgendwie so.
Beckett, meine, aber mit diesem Schiff, was er abgehauen ist, was war denn der Sinn? Also ihr habt doch überhaupt keine Möglichkeit zur Flucht. Und, na, und genau das ist der Punkt, in dem sie sich irren. Ja, wir springen wieder in, also was heißt schon wieder? Weiß nicht, ob wir da schon mal waren, auf jeden Fall in den atlantischen Kontrollraum. Rodney sitzt an der Konsole und macht was am Lappy, Liz und John eilen herein. Was haben wir denn hier, meint wir? Und naja, meint McKay, Langstreckensensoren haben gerade ein Race-Schiff, Basisschiff da hier. Ne, in sich so und okay, und wie fliegt es hin? Und McKay so, hä, das macht so keinen Sinn. Und dann sehen wir auf dem Schiff so, auf dem Sensoren ein Schiff und wie so, was denn? Naja, auf seinem aktuellen Kurs geht es geradewegs auf den Planeten, wo eben Beckett und die Gefangenen verweilen. Ne? Das ist auch irgendwie, ja. Und im Konferenzroom. Alle sind da zusammengekommen. Ne? McKay meint, es gibt keinen Grund für die Wales, sich eigentlich für diesen Planeten zu interessieren. Ne? Es gibt ja kein Geld. Hören wir jetzt schon zum 20. Mal. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass jemals da irgendwie eine Bevölkerung, eine menschliche war, irgendwie, die unterstützt haben. Oder es ist komplett nutzloser Planet halt. ja, Woosie meint, ja, ich denke, wir müssen auch die Betrachtung haben. Ne? Da, vielleicht haben wir irgendwie den Leck. Was ist ein Spion, meint Ronan? Und wo sind, naja, nicht in der Stadt selber, aber ohne da was auszuschließen, würde ich mich zunächst auf unsere Kontakte innerhalb der verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen konzentrieren, einschließlich, und Tila unterbricht, wenn Sie glauben, ja, die Arthasianer haben da was mit zu tun, da gibt es ja aber auf die Nuss nach dem Motto, wir unterbricht die ganze Nummer, hier, wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Schlussfolgerungen, und wo sie, naja, aber stimmt es nicht, dass es hier in dieser Galaxie auch Leute oder Menschen gibt, die die Race sogar anbeten, ne? Wie schwer wäre es denn da, so eine verbündete Gruppe zu infiltrieren? Und wir verneinen das, ne, wir sind hier schon recht safe und hängen nicht jede Info ans schwarze Brett hier, ne? Und, ja, Shepard meint dann, wenn die Race dieses Mal hier irgendwie Insider-Informationen hätten, wären sie ja auf dem Weg nach Atlantis und nicht irgendwie zu irgendeinem namenlosen Planeten, wo jetzt ein paar hundert Leute drauf sind. Wir meinen, ja, jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, wie wir die da runterkriegen. Und eben, denn wenn die Rays herausfinden, was sie sind, ne, dann haben wir ein Problem, meint Shepard, und zwar wieder. Ja, Ronan fragt, wie viel Zeit haben wir dafür? Naja, 2 Tage, meint McKay. Wir können da doch mit der Daedalus aufschlagen. Und wir meint, ja, nee, Hyperdrive ist da immer noch offline und Hermod müsste noch 24 Stunden brauchen. Und Shepard, ja, wir sollten dem Feuer unter seinem kleinen knöchernen, und wir unterbricht, ja, das ist vielleicht, reicht das nicht aus. Ja, und wenn wir jetzt im Stallschiff abreisen, was ist ein Stallschiff?
Hive-Schiff. Hive-Schiff.
Ach so. Stallschiff, das ist ja geil. Okay. Und der Kämmer, ja, in der Nähe, okay, ja, aber welche Chancen haben wir denn, wenn wir den anderen Hive-Schiff begegnen? Und McKay sagt ja, wenn er jetzt endlich diese manuelle Schnittstelle, von der wir vorhin schon gehört haben, zu laufen bekommen, dann würde ich sagen, weniger als schlank. Verstehe ich nicht.
Less than slim.
Okay.
Also gering. Was auch irgendwie ein bisschen albern ist, dass sie sich hier irgendwie Gedanken darüber machen, wie lang das dauert, bis man da ist. Hallo, das Ding, das Hive-Schiff hat einen intergalaktischen Antrieb, also das sollte deutlich schneller sein als jedes andere Hive-Schiff. Auch was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass sie sich hier Gedanken darum machen, dass die Wraith sich da irgendwie daran erinnern. Also wenn das Medikament so klappen würde, wie es sollte oder sowas, dann kämen die richtigen Wraiths jetzt, würden die anderen aktuell menschlichen Wraiths da unten keulen und ja, dann Problem hättest du es ja jetzt eher weniger, aber
Tun Sie, was Sie da eben auf dem Weg tun können, meint wir. Und Rodney nickt ihr zu und alle, also Team verlässt Raum. In diesem Camp, im medizinischen Zelt, liegt jetzt Carson auf dieser Liege und ist da angefesselt. Michael läuft da rum und ja, Verwandlung geht anscheinend weiter. Man wird gefragt, wie viele sind denn hier zurück, haben sich zurückverwandelt? Und naja, die, die man im Wald gesehen hat, plus ein paar mehr. Und die anderen, naja, sie werden als Opfergabe an eben das Hive-Schiff da irgendwie dienen, wenn das kommt, na, das ist auch schon kaum blutig, ne? Alles easy, weg sind. Naja, die Starken überleben nur, Doktor, also die wenigen von uns, die zu erkennen begannen, dass da irgendwas falsch lief, kamen zusammen und bildeten einen Plan. Auch während der Meditation, die schwächeren Köpfe unter uns werden eben so bleiben und dank deiner Droge da irgendwie die Ausbildung, was du da den da geschickt hast, meint, ja, wenn ihr Gedächtnis zurückkommt, sollten sie sich daran erinnern, was beim letzten Mal passierte, als sie versucht haben, eben wieder zu den Wraiths zu wechseln. Michael ist dann ein bisschen verärgert. Ja, es wird schon ausreichen, um von diesem Felsen runterzukommen. Ja, wozu brauchen sie denn mich überhaupt? Ne? Ich meine, es muss doch einen Grund geben, wieso du mich jetzt am Leben lässt. Ja, und Michael muss wohl wissen, welche sekundären Sicherungen Shepard vor der Abreise hier wohl eventuell gemacht hat. Was meinst du überhaupt? Und Michael, ja, naja, je mehr meine Erinnerung kommt, desto mehr nehme ich an, dass er uns hier nicht einfach so gelassen hat, ohne irgendein Failsafe einzurichten. Michael meint, ja, naja, von diesem Planeten führt halt kein Weg weg. Ne? Das war eigentlich nur der Failsafe. Michael schaut ihn grimmig an und wie viele Jahre deines Lebens muss ich dir denn wegnehmen, bevor du mir sagst, was ich wissen will? Das ist kaum eine Bedrohung, da du mich ja offensichtlich sowieso töten wirst, mein Beckett. Und Michael, ja, sie unterschätzen ihren eigenen Wert, also es zieht sich ein bisschen, ja. Schauen Sie, Sie sagen mir einfach, was sagen? Sie sagen mir nicht so etwas, ich bin nur ein Arzt. Ach so, ja, Michael richtet sich dann wieder auf. Ja, vielleicht hättest du nicht so schnell sein sollen, hier den Morrison zu töten, meint Beckett noch. Und Michael mag es nicht, Militärs zu befragen. Die sind wie unsere eigenen Race-Krieger, ne? Voll einfallslose, starre Denkmuster, ne? Vollidioten. Aber ihr hingegen seid darauf trainiert, ne? Einen offenen Geist zu haben und Empathie zu haben. Und Beckett meint dann, naja, es ist nicht mehr so stark wie früher, glauben Sie mir das mal. Und Michael lehnt sich wieder rüber. Du bist genau da, wo ich dich jetzt brauche. Und ja, jetzt fangen wir an und jetzt beginnt es. Wir beginnen weiter im Hyperspace, wo eben das Race-Hive-Schiff rumflattert. Auf der Brücke greift jeder zwei Lenksäulen da an der Konsole und sie konzentriert sich da. John tritt neben sie. Und Shepard fragt, ja, haben wir jetzt schon hier Waffen? Ne? Ist das schon irgendwie online, die ganze Nummer? Und ja, na so in der Richtung, meint McKay. Was heißt das denn jetzt? Ja, wir können feuern, aber nicht in eine bestimmte Richtung. Ja, da musst du das halt besser machen. Ah, glauben Sie mir, ne? Niemand will diese Mission mehr überleben als ich. Schauen Sie, wir verbrauchen viele unserer Reserven, um eben die Geschwindigkeit überhaupt beizubehalten. Wir werden nicht viel übrig sein mehr von uns, ne, wenn wir da in den Kampf ziehen irgendwie. Na, machen Sie halt so schnell, wie es da geht, oder was? Wir gehen so schnell voran, um zu kämpfen. Theoretisch nun, naja, machen Sie weiter. Auf Atlant. Achso, Atlantis im Orbit, die Daedalus Cordwell ist da und meldet sich mal. Wir sind bereit jetzt hier, ne, weg zu fliegen. Liz meint in Atlantis im Kontrollraum. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen können? Ich verstehe, dass Hermod nicht allzu glücklich darüber ist, dass der Hyperdrive so bald schon in Betrieb genommen wird. Und Cordwell geht da auf die Brücke, setzt sich in seinen Kommandostuhl. Ja, hat uns schon zum Fliegen freigegeben, ne? Wenn auch widerwillig. Ob er darüber glücklich ist oder nicht, ist eine völlige Nebensache, wie auch immer. Ich bin sicher, der Oberst, Colonel Shepard, hier steht immer Oberst, wird die Hilfe zu schätzen wissen. Wir bedankt sich und Cordwell meint dann, ja, Daedalus, Ende. Und wendet sich zu Dave Kleinman, der dann irgendwelche Messwerte überprüft. Legen sie einen Kurs an und der bestätigt das, setzt sich auf seinen Stuhl zurück und... Ja, im Space sehen wir nun das Racerift aus dem Hyperraum praktisch springen, sich auf dem Planeten zu bewegen. Und McCann meint, ja, das war's. Wir sind jetzt außerhalb des Hyperraums. Teela seufzt und senkt den Kopf. Shepard fragt nach dem Befinden. Alles dufte, ja, ein bisschen kraftlos, meint sie. Ich glaube, ich konnte hier eine stabile Umlaufbahn etablieren. Shepard, ja, super Arbeit, ist doch dufte. Und irgendwelche Anzeichen, dass es noch andere Schiffe gibt. Na, darüber sind wir uns noch nicht. Nein, wir sind uns darüber im Klaren. Okay, also gibt's ist noch nicht in Sicht anscheinend. Ja, dann.
We are in the clear.
Okay.
Na, also, wir sind grün. Ah, alles okay.
Gib mir einfach eine Sekunde, meint McKay, greift dann zur Konsole, drückt da rum und es gibt einen Kreischton und meine, das ist komisch. Ne? Er geht zu einer Wandkonsole und eine Reihe von sekundären System kommt da gerade online, sagt er, du bist ein Genie, meint Shepard, und das ist wahr, meint McKay, aber ich habe das gar nicht gemacht, ne? Also das ist wohl von selbst ja alles online gekommen, und dann geht er zur Konsole, und es sieht so aus, als ob die Sensoren da eingebunden wurden, das Schiff muss irgendwas erkannt haben und dann halt sich eingeschaltet haben, ne? Und ja, was hat denn das Schiff erkannt, meint Shepard, und Rodney stöhnt und meint, Rays Lebenszeichen vom Planeten, fragt Teela, und Shepard, wie viele denn? McKay, ja, es gibt so 20 oder 30. Und Ronan fragt, ja, und Menschen, na, das ist noch über 100. Und Shepard, ja, da so kehrten doch einige von ihnen, also haben sich vor zurück verwandelt. Ronan meint, sie werden sich gegenseitig nähren, ne? Das hat er ja vorhin schon gehofft oder so. Teela meint, ja, was ist denn mit Beckett und dem Team hier von dem Morrison überhaupt Phase? McKay hat da aber keine Möglichkeit, wohl sie irgendwie von anderen menschlichen Lebenszeichen zu unterscheiden, also und kann das auch irgendwie alles mit Sicherheit nicht sagen, das ist wohl alles eine schwammige Nummer aus Gründen.
Wobei, das doch, das können sie, die haben doch, diese Technologie mittlerweile, wo sie diesen IDC doch subkutan doch über irgendwas, oder ist das nur auf der Erde so und die haben das
ist auf Atlantis noch nicht? Das ist eine sehr gute Frage, das, ja, ob das, da müsste es ja eigentlich, wäre es sinnvoll, wenn es ja auch so wäre.
Sinnvoll, also,
das
wäre ja.
Das wäre ein bisschen dumm, das ist ja eine Sicherheitsverkehrung auch, haben wir noch gar nicht so gesehen irgendwie, ja, interessant, es würde Sinn ergeben, ja. Genau, auf dem Halbschiff, John Teela und Ronan laufen da rum, Shepard meint, ja, wie konnte das Schiff überhaupt so weit draußen wie kontaktieren, Takt aufnehmen und McKay meint übers Radio, keine Ahnung, Teela, was denken Sie denn? Ja, ist es möglich, dass eine Gruppe von Ihnen da irgendwie zusammen agiert und dann so über größere Entfernungen kommunizieren kann? Also vielleicht war es dieses Rumgeheule, dieser Gesang da in der Fünfergruppe oder was das war, so als verstärkendes Weltraum Race, halbbiologisches Borg-Signal. naja, Shepard, nun okay, live und leben und lernen und hoffentlich noch mehr leben, meint McKay. Ja, die John und die beiden gehen in die Dart Bay, ne? Der Paddle Jumper wurde da geparkt. Was ist denn hier mit dem ausfallsicheren Gerät denn? Welche Art von ja, Tötungszone gibt es denn? Das, und McKay meint, das ist alles wohl im Radius von 3 Meilen wäre dann Toast. Also Battlestar Galactica da Toaster. Und also, man will hier also so bombenmäßig aktiv werden, also eine andere Lösung finden. Shepard fragt, sind Sie sich da sicher? Ne? Also wir haben hier auch gar keinen Spielraum für irgendwelche Fehler. Und McKay, ja, der Explosionsradius, der ist nicht nur bei 3 Meilen. Also ist wohl vielleicht ein bisschen drüber. Und Teela, ja, was ist denn, wenn da noch irgendwie Menschen mit am Start sind? Ja, John ist schon am Pilotensitz angekommen, dreht sich nochmal um und Rune meint, ja, das gibt halt nichts, was wir jetzt noch machen können. Und McKay meint, ja, ich nehme an, wir können sie nicht verbrennen. Shepard meint, ja, wenn Michael sein Gedächtnis zurückbekäme, könnte jetzt der alles schon von Atlantis wissen und eben, wie man die Erde findet. Das ist, ja. Und wir können diese, also wir können das jetzt nicht, diese Chance nicht nutzen, da alle Platz zu machen, nach dem Motto. Shepard meint, sobald unsere Leute raus sind, ne, dann geben wir ihnen das Signal und dann setzen sie die Atombombe ab. Ist es wirklich eine Atombombe oder ist es komisch übersetzt?
The Nuke. Also
Okay.
ja, das kann man mit Atombombe
Ja,
übersetzen,
aber
aber nein, wir sehen
ja,
ja
ich
später,
wollte
was
gerade
das für eine
sagen,
Bombe ist.
genau. Deshalb ist es ja ein bisschen komisch übersetzt. Na egal, wir gehen wieder ins Camp und da ist es mittlerweile aber Nacht geworden.
Hier von wegen, ne, das ist auch dann doof übersetzt. Er sagte gerade so von wegen, der Blastradius hört nicht genau bei 3 Meilen auf. Also das wäre natürlich cool. Also ich weiß, schmeiß eine Bombe und dann so genau, ich brauche jetzt einen Meter, dann stellen wir das
Es
auf
sind
Meter und
20,
alles
oh.
drüber. Also das wollte McKay uns damit sagen. Wir sehen viele, viele Wraiths, die da rumlaufen. Ne, Shepard und sein Team schleichen dahinter irgendein paar Kisten rum, Handzeichen und ja, ne, man schleicht sich dann an 2 Wraiths an und Teela bricht einem den Nacken und Shepard sticht den anderen ab und dann rennen sie ins Zelt hinein. Carson liegt da auf einem Tisch, ist scheinbar bewusstlos, weil Teela kriegt ihn auch erstmal so nicht wach, prüft dann seinen Puls. Dann sagt er, ja, okay, ne, kaum bei Bewusstsein. Und Shepard dann, hast du die anderen gefunden? Und Rona, nee, die sind oft an denen, die wurden aufgefuttert, leer geschlürft und gibt nicht mehr viel, was von ihnen übrig ist. Und ja, okay, dann hier auf, nehmen wir den mal mit. Und auf dem Hive-Schiff und McKay ein bisschen ungeduldig und wartet auf Shepards Anruf. Shepard meldet sich an Rodney, kommt in, ja, was gibt's denn? Also er ist direkt dabei. Wir haben Carson, berichtet Shepard, Morris und sein Team sind tot. Wir kommen jetzt zurück. Wir sehen den Puddle-Jumper, wie er vom Planeten hochfliegt. Huiclier leidet ab und McKay macht sich an die Kontrollen und sagt dann Failsafe-Detonation in 3, 2, 1. Und dann sehen wir unten im Wald, wie ein Mark-IV-Generator da irgendwie am Blinken ist, aber es passiert nichts. Ne? Michael und die anderen stehen da drumherum und Michael sagt dann den anderen so von wegen, ja, na, also hier, na, siehst du mal, was von uns wirklich halten. Und Miracle, verstehe ich nicht. Die Bombe hat ein Detonationssignal erhalten. Na, hätte ich sie nicht deaktiviert, wären wir jetzt alle tot. Und im Puddlejumper wundert sich Shepard auch, dass hier nichts explodiert ist und wendet sich dann an Rodney und Rodney, ey, verstehe ich nicht. Was denn passiert? Und ja, ne, was ist nicht passiert, sagt McKay, ne? Also willst du mir erzählen, dass die Bombe jetzt nicht losgegangen ist? Und ja, im Puddlejumper hat Rona die Vermutung, ne, er hat die Bombe gefunden und ja, Teela, ja, wir können jetzt die Race hier nicht vom Hive-Schiff finden lassen. Und Shepard meldet sich dann wieder bei Rodney. Hier, mal hier, Main Weapons, Rodney, wir haben ja nichts anderes mehr. Und ja, im Camp unten sind die Hybrids mittlerweile wieder im Camp, finden die beiden Leichen und ja, sollen wir hier nach dem Gefangenen suchen, will Merrick, dann wissen Michael, nee, na, sie haben ihn aufs Schiff gebracht, na, also er hat seinen Purpose erfüllt, gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer dass wir hier auf unsere Brüder warten, dass die uns denn dann jetzt irgendwie befreien. Genau, hier hatte ich mir die Notiz gemacht, sondern bei Merrick sieht man es ganz deutlich, der hat sich nicht nur halb zurückverwandelt, ne, der hat sich ganz, also das macht, wie gesagt, eigentlich keinerlei Sinn. Ja, auf dem Hive-Schiff ist man mittlerweile wieder zurück angekommen. Shepard dann hier, wie sieht's mit den Waffen aus? Und sagt, okay, ja, hier, ich könnte noch nicht mal die Seite einer Scheune treffen. Ja, aber die Hive-Schiffe sind noch viel größer als, also von wegen, ja, nee, auch eine große fliegende Scheune nicht. Würde ich nicht treffen. Und ja, wie wäre es denn mit einem Stationary Target, also mit einem festen Ziel, also einem, was sich nicht bewegt? Und okay, aber alle Bewegungen im Weltraum ist ja relativ. Nein, ich rede über den Planeten. Und okay, oh ja, das könnte man hinkriegen. Und Shepard sagt dann, ja, dann bitte hier aufs Camp zielen. Und Beckett, ja, hier, na, wartet doch mal eine Minute. Wir haben diese Diskussion schon gehabt, Doc, sagt Shepard dann, es gibt keine andere Wahl. Und ja, Beckett dann hier, wir könnten noch runter und dann noch ein paar Leute aufsammeln und haben keine Zeit dafür. Das andere Hive-Schiff kommt hier jede Minute aus dem Hyperspace. Na, und wir werden diesen Kampf nicht gewinnen. Und also meine Entscheidung. Und Beckett versucht es dann nochmal. Und ja, Ronan dann auch so wegen, ja, Casualties of War. Und ja, Beckett seufzt und Shepard nochmal, hier, das muss auf jeden Fall getan werden. Und gibt dann den Befehl zu feuern. Wir sehen, dass das Hive-Schiff auf dem Planeten beginnt zu ballern. Das andere Hive-Schiff kommt derweil aus dem Hyperraum heraus und nach einem kurzen Sekündchen, feuert auf das andere Hive-Schiff, wobei das auch merkwürdig ist. Warum? Also, weiß nicht. Also, keine Ahnung. Haben die da unten mehr durchgegeben als jetzt nur den.
Wahrscheinlich haben
Oder
die das
sind die eh.
mitkommuniziert, wie auch immer. Frei, da bin ich raus, aber
Oder generell, ne, die sind sich ja mittlerweile eh spinnefeind, ne,
ja.
weil ne, zu wenig Leute und sowas. Aber warum kommen die dann überhaupt zur Rettung? Also das macht, also ne, entweder komme ich zur Rettung oder ich,
Oder zum Gegenteil,
das
aber das
macht,
ist so
das
ein
ist, also, das ist,
Zwischending.
wir kommen zur Rettung und ballern das
Oder
andere
die wollen
Schiff.
nur Michael. Ich kann es dir nicht
Es
sagen.
ist,
Ja, es
ja.
ist sehr konfus.
An Bord unseres Hive-Schiffes gibt es Explosionen und McKay hat dann auch mitgekriegt, hier das andere Hive-Schiff ist jetzt angekommen, werden hier getroffen. Was mit dem Ziel will Shepard dann aber wissen. So viel, ja, keine Ahnung, wie jetzt akkurat das Feuer, bla. Und Shepard, hier macht das Ganze, macht die ganze Gegend platt. Wir können hier keinen Fehler riskieren. Explodieren weitere Gerätschaften an Bord des Hive-Schiffes. Und McKay dann, ja, die Engines sind offline, na, wir verlieren Atmosphäre und Power wird wohl gleich auch ausgehen. Unser Hive-Schiff feuert immer noch auf den Planeten. Unser Hive-Schiff wird weiterhin beschossen. Wir sehen einen kurzen Shot, wie die Daedalus durch den Hyperspace fliegt. Teufel kommt auf die Brücke der Daedalus und will einen Report. Und Helmsman sagt dann auch, also der Pilot sagt dann, ja, wir sind gleich da, dann hier mal raus aus dem Hyperspace. Wir sehen die Daedalus, wie sie aus dem Hyperspace fällt und in einen Schrotthaufen fliegt. Also so Weltraumschrott, der da rumfliegt. Und der Pilot dann so fliegt, ja, hier, na, das ist Debris vom Hive-Schiff. Sir, und ja, Lebenszeichen, keine, und was mit dem Planeten, na, da kriege ich auch keine Signale. Und dann hört man plötzlich Shepard übers Radio. Daedalus, das ist Shepard, bitte kommen. Shepard, wo zum Geier sind Sie? Und ja, im Puddlejumper, der Shepard dann so, oh, sorry, und dann enttarnen die sich. Und ja, hier, Jumper, fünf Lebenszeichen. Ja, Shepard auch. Ne? Gute Zeit, Colonel. Wir suchen nach einem Weg nach Hause. Dann ist man wohl nach Hause gekommen, weil Atlantis, es geht im Weirschen Office weiter. Ach so, an der Stelle natürlich, also das muss man ja bei Atlantis echt sagen, das ist so richtiger Murks. Mal ganz ernsthaft, weiß ich was. Die hatten einen richtig dicken Satelliten gehabt, Bums kaputt. Die hatten ein Ancient Warship, Bums kaputt. Die hatten ein Hive-Schiff, Bums kaputt. Also das ist so,
Es ist schlimmer als bei SG1
weißt
teilweise, was hier alles an Technologie verloren ist. Es sind alles große Dinge auch. Also es ist jetzt nicht so eine
ja.
Handfeuerwaffe. Das ist
Ja,
schon
generell fällt ihnen
besorgniserregend.
da aber auch hier insgesamt, finde ich, in der Serie auch wenig ein. Also diese Geschichte mit Michael, dass er da mit so einer Gruppe dann irgendwie Kokolores machen möchte, das hat ja auch ein bisschen was von, wie hieß er denn da gleich? Ford. Ne, Ford und
Ja, das
seine
ist
Lost Boys und sowas,
also
das ist so immer dasselbe
1 zu
Thema, den
1 fast
fällt irgendwie
dasselbe.
nichts.
Das ist auch, sehe ich auch als problematisch an, wenn es jetzt eine andere Nummer wäre, wenn es völlig andere oder eine Frau, die bist, oder, aber es ist sehr ähnlich.
Ja, also, ich weiß nicht. Man könnte auch mal irgendwie auch Technologie behalten und mal sich was Neues an Storyline einfallen lassen. Aber okay, in Liz Office, wie gesagt, Woolsey ist auch da und ja, also sie sind immer noch nicht sicher, ob da irgendwelche Wraiths auf dem Planeten überlebt haben. Und Liz, ja, keine Ahnung. Ne, meine Leute waren jetzt irgendwie eher darauf bedacht, sich selber den Arsch zu retten. Wobei ich persönlich sagen muss, also mal ganz ernsthaft, also orbitales Bombardment, das überlebt da unten keiner. Also. Ne, ja, vielleicht, wenn das Schiff jetzt wirklich doof zielen kann, aber McKay sagte, ja, das wäre ja jetzt kein Problem. Also bitte, ne, Orbital, nee, das überlebst du nicht, ein Orbitalschlag, also das kannst du mal völlig vergessen. Eigentlich müsste die Story um Michael jetzt vorbei sein, aber wir lassen uns da ja eines Besseren belehren. Ja, Uzi hat auf jeden Fall dafür Verständnis und ja, Liz nimmt aber die Schuld auf sich und sagt dann, ne, wir sind ja überhaupt in diese Position gekommen wegen mir. Ne, hätte ich jetzt irgendwie die Gefangenen irgendwie hätte töten lassen, dann wäre ja nichts davon passiert. Und das ist das, was sie jetzt in ihrem Report schreiben und sagt dann, nee, nicht wirklich, genau das Gegenteil. Ne, also ihre Entscheidung, da irgendwie Orbitalfeuer nach unten zu schicken, na, das hat auch den ganzen Problem gelöst und hat auch dazu gesorgt, dass ihr Team entkommen konnte. Ja, aber ich habe doch das nicht entschieden. Ja, aber das hättest du getan. Also hypothetisch, ne? Also wenn Dr. McKay hier den Hyperspace-Kommunikator repariert hätte, dann hätten sie wohl das genauso entschieden. Ja, vielleicht. Und ja, okay, das reicht mir. Aber das ist doch nicht das, was passiert ist. Und sie schmeißt seinen Bericht auf in seine, in seinen in seinen Aktenkoffer. Und ja, aber das IOA muss das nicht wissen. Also von wegen, die wollen das auch nicht wissen. Also ne, manchmal ist es bei mir in meinem Business halt wichtig, so von wegen solche unwichtigen Nebensächlichkeiten dann irgendwie im Rahmen der größeren Wahrheit irgendwie fallen zu lassen. Und die Wahrheit ist, sie sollten hier diese Expedition weiterhin leiten. Und das ist total überrascht. Und Woolsey relativiert das Ganze dann auch und sagt, also für den Moment, das hat er ja vorhin schon mal gesagt, und geht dann und auch irgendwie direkt dann Chuck, so wie hier, Dial Earth und dann Fade Out. End Credits.
Vivia, die Videoübertragung zwischen Dr. Weir im Stargate-Kommando und Teela in Atlantis wurden live gedreht und nicht per Playback. Das heißt also, beide konnten sich gegenseitig sehen und in Echtzeit kommunizieren. Das wird wohl sonst anders gemacht. Die Perückennummer nochmal, also Lathan hat ja diese ungewöhnliche Race-Dings, ne? Und das ist die gleiche Perücke, also mit den, hier steht in Klammern mit den langweißen Haaren. Es gibt nur Perücken hier mit den langweißen Haaren. Wie die alte Dr. Weir in SGA, Folge 1, 15. 10.000 Years oder 10.000 Jahre hatte. Also das hat man wiederverwendet. Die Szene am Steilhang des Planeten war schwer zu drehen, weil man da erst mit der Rakete hinfliegen musste. Nein. Da der Drehort keine ausreichend steilen Hänge besaß. Es gab da höchstens so 45 Grad Steigungen und ja, man nutzte schließlich so einen kleinen Kameratrick, um eben so diesen steileren Hang zu simulieren. In dieser Episode gibt es einen Running Gag, den ich verpasst habe, wie immer. Also es ist blauer Wackelpudding zu sehen. Das haben wir schon früher in anderen Episoden gesehen. SG1 913, der Ripley-Effekt. Ripley, ich sag immer Ripley. Egal, das ist für mich jetzt der Ripley-Effekt. SGA 303, der Zaubertrank, und SGA 315, das Spiel. Und das ist vergleichbar eben mit dieser geheimnisvollen Ananas, die man bei SG1 immer mal sieht. Auch fast in jeder Folge. Ja. Genau. Ja. Dann hat sich Martin Wood noch hier geäußert im Interview mit Steve Aramo. Vor dieser Geschichte hatten wir nur zwei Arten von Frisuren auf dem männlichen Race und gesehen. Ich sagte der Produktion immer wieder, ja, sobald wir eben diese Race in Menschen verwandeln, da können nicht alle unterschiedliche Haare haben, ne? Das würde keinen Sinn machen. Besonders wenn sich das Haar des männlichen Race im Finale der zweiten Staffel Allies nicht änderte, als er sich in den Menschen verwandelte. Die Schauspieler, die an den Szenen für Missbegotten beteiligt waren, müssten entweder ihre Köpfe rasieren oder Perücken tragen. Nun, wir haben diese sehr preiswerten Perücken gekauft und sie sahen wirklich toll von der Kamera aus. Es gibt diese lange Kamerafahrt zu Beginn der Folge, wo Colonel Shepard und Ronan durch das Lager der menschlichen Race laufen und man sieht alle Leute im Hintergrund, dass sie die Perücken tragen. Es ist die eine Sache, an der ich in der Geschichte nicht vorbeischauen kann. Ansonsten hatte ich schon viel Spaß. Also das war da schon noch ein bisschen Thema. Fehler. Die Sicherheitsvorrichtung auf dem Planeten ist eine Atomwaffe, wird hier gesagt. Okay, das ist ja, deren Herkunft ist aber fragwürdig. Die Daedalus hat in SGA 3X01 Niemandsland ihren gesamten Vorrat an Nuklearwaffen verschossen und hatte in der Zwischenzeit keine Möglichkeit, ihre Magazine aufzufüllen. Auf Atlantis als zivilgeführte Operation Und Atlantis als zivilgeführte Operation verfügt standardmäßig über keine Atomwaffen. Das wissen wir gar nicht. Na gut. Einer der.
Und vor allen Dingen,
Also.
was ja auch totaler Quark ist, wir haben ja, ich weiß nicht, da stand ja auch im Transcript, das ist ein Mark-IV-Generator, also sowas haben
Ja.
die, klar.
Achso, einer der Mensch-Race-Leute hat eine sehr schlechte sitzende weißgraue Perücke, ja.
Genau, das hatte ich ja auch erzählt, ja.
Ja, genau. Zitat der Woche. Hast du da ein sehr schlecht sitzendes Zitat der
Nee,
Woche?
da gab es jetzt nichts, was mir irgendwie rausgestochen wäre. Hast du denn was?
Ach, ich habe nur dieses mit dem hier. Wir sollten ihm Feuer unter seinem Verknöcherten und wir unterbricht ihn
Ach
dann.
so, ja,
Aber
okay.
das war jetzt nicht viel dabei. Fazit, ich bin dran, oder? Ja, genau. Okay, ja, also das wird jetzt, ja, ich kann es erstmal dieser Michael-Sache zu einem mehr oder weniger Abschluss in Anführungszeichen gebracht hier in dieser Folge, die ja ein Teil 3 dieses Dreiteilers ist. Und da muss ich sagen, es geht über Tische und Bänke, Grüße, Anträge am Dienstag. Und ich verstehe zwar ein bisschen schon, was so die Intention war vom Drehbuch oder von der Regie und so, aber das konnte man mir nicht wirklich ansprechend auditiv und visuell in mein Hirn martern. Und es ist einfach handwerklich keine gute Folge. Also da kann ich jetzt auch nicht drum rum reden. Und ich glaube, vielleicht für diesen drei Folgen hier, Niemandsland und die Verbündeten, wahrscheinlich die schlechteste. Ich würde, also es gibt schlechtere Folgen auf jeden Fall, aber irgendwie hat es mich teilweise auch genervt und war belanglos. Und was, das Einzige, was ich halbwegs interessant war, war noch am Rand diese Nummer, dass jetzt der IOA-Typ mit rüber macht also die Politsache, aber das hat jetzt auch nicht die ganze Folge getragen. Und ich würde sagen, leichter Daumen nach unten. Also das war wirklich nicht wirklich eine gute Folge und sie war auch nicht Standard. Also es war schon ein bisschen drunter vom Niveau her, weil vieles nicht gepasst hat einfach. Hat wenig Spaß gemacht. Ne?
Vielleicht haben sie den Woods ja auch erpresst, also nachdem diese sexuelle Belästigung mit ne, im Raum stand, so von wegen, also hier, da muss er ja bei Atlantis jetzt
Ja,
mal, das
hey.
muss aber auch
Genau, du
so
kriegst auch eine weiße Perücke. Ja, also, aber nee, war für mich jetzt nichts. Nee.
Ja. Also, ja, okay, wir mussten irgendwie sehen, dass Michael wieder davonkommt, aber dann hätte man einfach die letzte Folge sich irgendwie, keine Ahnung, hätte die Wächter umbenannt, es wäre durch Stargate oder irgendwie sowas. Also die Folge hätte man sich jetzt irgendwie auch großartig schenken können. Irgendwie auch viel Mist da drin, mal ganz ernsthaft. Man hat das Medikament verbessert und dann funktioniert es dann doch wieder nicht richtig und viel kürzer und
Gute alte Dr. Warner Schule.
macht überhaupt nichts, oder, also das ist, also wirklich, hier generell immer Technologie verloren geht, das finde ich auch, also auf Dauer wird das echt langweilig, also mal ganz ernst, man könnte denen auch mal irgendwas gönnen, ne, dass man hier immer alles zwangsläufig kaputt machen muss, weiß ich nicht, ne, also, keine Ahnung. Und nie funktioniert es auch irgendwie richtig, ne, das ist ja jetzt auch das dritte Mal, dass man irgendwas Dickes hat, was irgendwie nur so halb funktioniert, weil es halb kaputt ist, oder irgendeiner, das ist auch, weiß nicht, lasst euch da mal was anderes einfallen. Ich weiß nicht. Also ich hätte sogar ein bisschen, ich hätte gesagt, das ist absolut nichtssagend, die Folge. So schlimm fand ich sie jetzt nicht, dass ich sagen würde, das müsste einen Daumen irgendwie nach unten geben oder so. Die war echt, also man hätte sich komplett schenken können. Na, was ich weiß, wäre in der letzten Folge Michael irgendwie entkommen, fertig. Na, also das hätte sie jetzt irgendwie nicht gebraucht. Na, also, ja, ne, dass IOA jetzt sich hinter Liz stellt, ja, okay, das hätte man auch irgendwie anders abhandeln können. Also, weiß ich nicht, hätte die Folge auch nicht für gebraucht. Also, wie gesagt, absolut nicht sagen, Daumen in die Mitte. Ich besser als du, das ist
Ja,
doch auch
selten,
irgendwie.
ne? Aber
Das, naja.
ja, ich bin, das, ja, aber gibt es halt auch mal. Genau, was ich sagen, ich habe mal noch was geguckt und zwar gab es eine neue Rezension auf Apple Podcast und zwar vor 6 Tagen von Primus Major. Der gab 5 Sterne, es geht ja nicht anders, danke dafür. Nach Aufruf in Folge 193, da ist er nämlich gerade, das war 10.000 Jahre, haben wir ja eben auch angesprochen wegen der Perückennummer, ist, so schließt sich der Kreis. Lass ich mal ein Trommel da. Noch 51 Folgen und ich bin bei euch wahrscheinlich, da fehlt ein Wort. Freue mich, euch entdeckt zu haben und den Schluss von SG1 quasi in Echtzeit zu erleben. Ja, seht mal, was hier möglich ist. Also, wir freuen uns, wenn du dann aufholst sozusagen. Da hast du ja noch ein paar Folgen vor dir. Viel Spaß dabei, falls du das irgendwann hören solltest oder die Folge vorzieht, das weiß man ja manchmal nicht. Ne? Manchmal sagt man, ach, ich höre mal eine andere Folge vor. Ich bin da eher so chronologisch, aber ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, ach nee, ich höre immer das Aktuelle erstmal. Oder und dann das Alte und dann dazwischen. Das ist ja völlig beliebig, wie ihr das macht. Genau, und dann noch was. Ich war im Gespräch bei Beyond the Show, auch über Stargate und den Podcast mit Nicole. Die kennt ihr ja vom StargateProject.de. Also Grüße gehen raus, das könnt ihr euch auch anhören, wenn ich es nicht vergesse zu verlinken. Ne? Ja. Genau, wer das machen möchte. Und ansonsten haben wir nächste Woche für euch, jetzt habe ich alles abgehandelt, eine Episode, die wird wie diese hier auch als wichtig eingestuft, aber das ist kein Qualitätsgarant, wie ihr eben sehen konntet, aus unserer Sicht zumindest. Das Ding heißt The Pegasus Project. Und das kannst du natürlich im Deutschen überhaupt nicht übersetzen. Das ist viel zu kompliziert, Thomas. Deshalb heißt es im Deutschen das Pegasus-Prinzip.
Ah, okay.
Und das kann ja
Ich
nur eine
habe übrigens,
Sailor Moon-Folge sein, dann wahrscheinlich.
ja, ich habe übrigens gerade mal
Ja.
nachgeguckt. Also von wegen unser Major, der könnte uns bis zur nächsten Folge schon gehört haben, weil 53 Folgen mal 1,5 Stunden so circa, so
Ja.
79 Stunden, das sind gerade mal ein bisschen mehr als 3 Tage, wenn man durchhört.
Na,
Also das ist
also
doch
das sollte doch
möglich,
wirklich.
möglich.
Also das kann man doch. Ich weiß nicht,
Hör von Schlaf.
wie
Ja,
gesund das
doch,
ist,
von
aber
Schlaf.
genau. Im Schlaf weghören. So sieht's aus. Genau. Worum geht's in der Folge? Es ist eine SG1-Folge, logischerweise. Da geht's um eine Bedrohung durch die Ori. Hast du von denen schon mal was gehört? Jetzt sage ich, ist mir völlig neu. Weiß ich nichts von.
Ist das sowas, Uri Geller?
Ori Geller.
Verbiegt dann irgendwelche Löffel.
Die verbiegen
Irgendwelche Raumschiffe.
Raumschiffe, das ist ja geil, genau. Die Daedalus wurde verbogen.
Kann jetzt nur noch um die Ecke fliegen.
Sehr gut, ja. Da gibt es halt die Bedrohung, die wächst. SG1 besucht dann eben die Odyssee und auch Atlantis. Vielleicht gibt es da so ein Aufeinandertreffen. Waffe der Antiker, da war ja auch noch was. Schwarzes Loch lese ich hier. Supergate, eine Milchstraße. einfach mal Stichworte reingeballert. Klingt jetzt nach Action. Mal gucken, wie sich das dann auch darstellt. Antika, also alles ist da am Start. Also alles, was es in Stargate gibt, anscheinend reingepackt. Jaffa weiß ich nicht, aber naja, wir gucken es uns mal an. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche und passt auf eure weißen Perücken auf. Ne, das ist doch ein guter Ratschlag, den man mit rausnehmen, ne, dass sie nicht weggeweht werden oder so oder schlecht sitzen. Ja. Also, das ist ja in diesem Sinne. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.